Moin aus Bremen, ich bin Janis Bartsch, Inhaber und Sommelier von einem kleinen Weinladen namens Barrique in der Überseestadt in Bremen. Und
Jonas ist für mich einer der spannendsten, durchtriebensten Sommeliers, die ich so in meiner Karriere kennengelernt habe. Das ist natürlich eine dieser Facetten, also großartiger Sommelier, mega entertaining, unglaublich energetisch, mit ganz viel Liebe einfach zu Wein und diesem tollen Produkt und der Gesellschaft und der Kultur, die damit herschwingt. Auf der anderen Seite kenne ich Jonas natürlich nun schon echt lange, auch als Freund, als sehr enger Freund und auf privaten Weinreisen, Hochzeiten, allen möglichen drumherum. Und es ist ein so unglaublich liebevoller Mensch, der einfach so viel gibt und so viel Zeit für einen verbringt und so gerne einem Sachen irgendwie schenkt oder kleine Freuden macht. Und das macht er sowohl mit Freunden, Bekannten, aber auch mit seinen Gästen. Und das in der Summe macht es ihn, glaube ich, zu so einem großartigen Gastgeber. Und es ist manchmal so ein bisschen wie im Kino sitzen und ihn dabei beobachten, wie er durch einen Laden tobt. Ich lieb's, ist großartig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und vor der heutigen Folge war ich in der Tat ein wenig aufgeregt, weil ich wusste nicht, ob ich genauso schnell sprechen kann wie er. Es geht nach Hamburg. Es geht neben Weinkiosk Hamburg und es geht zu Jonas Hauke. Und Jonas, wenn du das hörst, ich muss mich bei dir entschuldigen. Denn es wirkt wie purer Sarkasmus. Du bist, ich glaube sogar der Erste, der wirklich sagt, hey, Sauf macht Spaß. Und dann, das fiel mir nicht bei der Planung auf, aber jetzt beim Produzieren dieser Folge, platzieren wir dich in den Dry January. Also sarkastischer geht es eigentlich nicht, aber es kam, wie es kam und manchmal sollen die Dinge wahrscheinlich genau so sein, wie sie sind. Ich empfehle drei alkoholfreie Alternativen. Nimm's bitte nicht persönlich, es ist der Januar. Und da es dort ja mittlerweile auch super spannende Sachen gibt, wollten wir diese unseren Hörern nicht vorenthalten. Also, es ist eine krasse Folge geworden. Ich finde sie großartig. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich noch bei unserem Partner. Ich möchte mich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consilvini, Segnet Schlumberger und natürlich auch mit dem Privatkundenportal Bremer Wein Collect dafür bedanken, dass wir jede Woche einen Gast haben, dass wir die ganze Sommellerie in Deutschland präsentieren dürfen, dass wir so viele Weingeschichten hören dürfen, dass wir so viele Empfehlungen platzieren dürfen, dass ihr einfach an unserer Seite seid. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Auf nach Hamburg und herzlich willkommen, lieber Jonas Hauke!
Was ist Wein für dich?
War lecker. Lecker ist eigentlich so ein blödes Wort, aber...
Du arbeitest mit lecker?
Ja, also
lecker ist ja bei den meisten wirklich so dieses verhasst, Unwort, ne? Wo die irgendeine Krankheit bekommen, wenn sie das nur hören.
Ja, krass, ne? Ich weiß auch gar nicht, wann das passiert ist, dass das so so ein streitbares Wort geworden ist. Ich finde lecker irgendwie... Ich mag das Wort, das ist schön, das ist einfach... Das ist simpel, aber es beschreibt irgendwie ganz viel, ne? Also klar kann man jetzt irgendwie ausholen und Monologe und Dialoge führen und feinste Wörter benutzen, aber eigentlich ist so, du sagst, boah, ey, lecker, Alter. So, finde ich, ich mag das Wort gerne.
Hat so was Intuitives irgendwie, wenn man das so richtig rausbrüllen kann und wenn man dazu, fragst du dann nach? Also wenn jemand sagt, lecker, würdest du dann fragen, was ist oder was begeistert dich oder gibst du dich damit zufrieden und sagst, okay, das ist ein Leckertrinker. Also der keine Ahnung, isst auch Campino-Bonbons.
Ja. Also ich glaube, es kommt schon immer so ein bisschen drauf an, ne? Aber ich glaube, das ist ja Gast oder Gäste lesen, wo du so ein bisschen merkst, wenn jetzt guckst jemand und sagst, ja, lecker. So, ich glaube, da kannst du auch abhaken und sagen, alles klar, die oder der ist super zufrieden mit irgendeinem einfachen Wein, den sie einfach nur trinken wollen, so, und auch da kann ja für die Leute lecker sein, so, und wenn man aber vielleicht dann mit ein bisschen mehr Intellekt an das Thema rangeht, dann kann man, finde ich, schon auch mal nachfragen, so, ja, okay, komm, lecker, Alter, aber was lecker, so, ist das die Rebsorte, ist das die Herkunft, macht das der Ausbau, oder, ne, also von dem Wort kann man sich dann eigentlich ganz gut in mehr Tiefe reinreden.
Ist es für dich wichtig, also,
nö,
dass du...
Nicht.
Beim Wein tief gehst, ja. Oder ist Wein für dich einfach Spaß, Leben, Lebendigkeit und, aber trotzdem hast du ja doch so eine ganz, ganz leicht radikale Ader in dir auch. Also du bist ja auch so einer von denen, die kein Grauburgunder,
ja,
in der Literflasche
ich wollte gerade sagen, das
leicht
ist ja das Schöne.
Restsüß anbieten, oder? Ich meine, ist auch lecker,
Wenn du davon 2 Liter trinkst, dann ist es lecker und danach ist die Sache durch. Da brauchst du keine Erklärung mehr.
Nee, das ist, also ja, okay, das stimmt schon. Also, ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, wie nutzt man jetzt so, weiß nicht, wenn ich jetzt sage, lecker, ne? So, an sich, weil ich finde, Wein ist oft so kompliziert und so schnöselig und so intellektuell und schlau, dass es eigentlich oft gar nicht so wirklich Raum dafür lässt, dass man auch einfach mal sagt, nee, das ist lecker, das mir macht das Spaß. Ich muss jetzt ja jemanden, der Grauburgunder Literflasche leicht feinherb trinken möchte,
das klingt schon eklig.
Das klingt komplett scheiße, oder?
Ja, wirklich.
Aber muss ich dieser Person jetzt erklären, was Lagenriesling ist? Nee, das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Das wird die oder der eh nicht mögen. Und dann kann man es dabei auch belassen. Und genauso kann ich sagen, wenn ich mit Freunden auf der Couch sitze und eine gute Flasche Wein aufreiß, dann kann ich den auch einfach nur trinken und sage, boah, das ist lecker, das macht richtig Spaß. So, und wenn ich jetzt mit Sommelier-Kollegen zusammensitze, dann können wir auch gerne mehr reden und tiefer gehen. Aber auch das muss, finde ich, immer gar nicht sein. Ich finde, eigentlich ist das Schöne doch einfach gut zu saufen und Spaß zu haben. Und fertig.
Und gibt's bei dir Wörter, wo du sagst, da kollabiere ich, oder welche, wo du sagst, boah, wenn mir die jemand ins Ohr flüstert, dann bin ich
raus. Ich glaube, ich bin da sehr, sehr milde geworden mit der Zeit. Ich weiß es auch nicht. Also ich meine, irgendwann, also klar, aber irgendwann, wenn man so aus der Sturm- und Drangzeit raus ist, das ist doch, sollen doch alle reden und Wörter nutzen, wie sie lustig sind. Ich glaube oft, also manchmal, ich glaube, was manchmal einen wahnsinnig macht, ist, wenn Wein immer mit dem Zusatz aber trocken bestellt wird. Da kriege ich, glaube ich, leicht langsam Korn. Weil das merkst du, ja, hast du normalen Restaurantservice, ne? Gehst du an den Tisch, weißt, okay, komm, Gläschen, können wir mal gucken. So, dann sagst du, worauf habt ihr Lust? Ja, was Weißes. Ja, super, was Frisches, Leichtes mit Frucht oder bisschen Power und Kraft. Trocken. Dann bist du cool. Und nochmal, leicht frisch. Oder ein bisschen mehr Kraft, weil beides kann trocken sein. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass immer noch so in den Köpfen verankert ist, dass Weine im Tendenziellen eher als trocken bestellt werden, weil man sonst was Restsüßes kriegen würde. Weiß ich nicht, wo das herkommt. Spannendes Thema.
Wusstest du, dass 50% aller in Deutschland produzierten Rotweine immer noch entweder mild oder halbtrocken sind?
Bitte?
Und immer noch 70% aller produzierten Weißweine. Also
nicht
daher,
dein Ernst.
Das ist die Masse, das ist das Volk, das sind die Leute, die wir jeden Tag umarmen.
Das ist brutal,
die umarmen trinken nicht mehr. Eben nicht trocken. Wir sind halt diese kleine Blase, die dann halt irgendwie, ja, die dann dieses Elitäre und trocken.
Also daher,
du redest mit dem Volk.
Scheiße.
Ja, leider.
Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das ist ja krass.
Und somit ist es immer noch ein Thema, also dieses Nicht-Trocken.
Also ich meine, fairerweise nichts gegen restsüße Weine, ne? Das ist ja auch lecker. Und ich meine, klar, wir erinnern
uns... Nein, aber wir reden ja hier nicht über Kabi-Spätlese, nee. Auslese oder sonst irgendwas, sondern wir reden über unsere 1-Liter-Flasche Grauburgunder nicht ganz trocken.
Ja, aber ich meine, klar, ne? Am Ende des Tages, wir erinnern uns alle noch an Weinkarten, wo es ein Weißwein halbtrocken, ein Weißwein trocken... Und ein Weißwein feinherb gab, oder so, weißt du, oder Dornfelder trocken, Dornfelder lieblich. Aber es ist natürlich klar, es ist das Riesenthema, dass wir alle uns immer nur in unserem kleinen Kreise bewegen und oft natürlich so ein bisschen vergessen. Das
ist halt, weil du zum Snob geworden bist.
Ekelhaft.
Also, weil du halt jetzt dieser VDP-Jünger irgendwie geworden bist und die eigentliche Basis der 10.000 Winzer, die es immer noch in Deutschland gibt, die halt das andere produzieren, gar nicht mehr siehst. Du siehst die Realität nicht mehr.
Jonas, völlig abgeglitten.
Du hast gerade Strom und Trank.
Ja. Komplett die Kontrolle.
Das hast du nicht
verloren, gewusst,
dass dieser Podcast sich jetzt so entwickelt.
So eine,
ne?
Scheiße. Ich mein,
wir sind Anfang des Jahres, wir sind noch frisch.
Ja, komm, lass uns Rotwein trinken.
Ja, sehr gute Idee.
Du hast ja was.
Aber Sturm und Drangzeit.
Ja, ich weiß.
Ich habe was mitgeschickt. Darf ich noch kurz? Wann war deine Sturm und Drangzeit? Ich würde jetzt wirklich nur beim Wein bleiben, weil der Rest ist bei dir auch recht lebendig. Das interessiert mich nicht.
ich glaube so. Ja, so. Also als ich damals, ich habe ja meine ganze Zeit in Hamburg gearbeitet und wir hatten damals, hatte ich ja für Fabio auch gearbeitet und da hatten wir das Hebel und das Hebel La Cave und die XO Seafood Bar und das waren so 2,5, 3 sehr wilde Jahre, ja auch mit Corona mittendrin und so ein Kram, wo man noch laut und immer alles muss noch geiler und größer und krasser sein und Hauptsache Flex und groß und wild. Und inzwischen denke ich mir ganz oft so, ach du, weißt du, bisschen ruhiger ist auch mal ganz nett, ne? So, finde ich auch schön. Mal ein bisschen, ne, ich finde es auch mal schön, einfach mal dann zu sagen, so, komm, ne, es gibt das Berufliche Und aber da ist dann auch irgendwann Feierabend und der Tag vorbei und dann beginnt das Private und sich nicht noch irgendwie jeden Tag außerhalb der Arbeit mit tausend beruflichen Themen zu beschäftigen, ne? Ohne Ende Verkostung und Weinreisen und Messen und noch Sommelier-Battles hier und Sommelier-Tastings da und. So, und ich glaube, da habe ich dann irgendwann mal so ein bisschen Ruhe einkehren lassen.
Und so ein scheiß Podcast nicht noch nebendrin.
Ja, genau, einen Tag vor Weihnachten.
Auch über Wein labern muss. Das kurz vor Weihnachten, aber braucht man das? Braucht man diese radikale Phase, ja, um sich selber zu finden, also und sich selber so ein bisschen zu erden und einfach, oder, auch so anzustoßen und...
Also ich weiß, ich glaube, dass es personenabhängig ist natürlich am Ende, ja, des Tages, auch. Aber ich glaube, jede und jeder hat doch so ein bisschen vielleicht, und vielleicht bei einigen ist es ein bisschen heftiger, bei anderen vielleicht ein bisschen ruhiger und ein bisschen länger und ein bisschen kürzer, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir alle eigentlich so einen kleinen Zeitraum im Leben irgendwann mal haben, ob der früh oder spät kommt, wo man vielleicht einfach mal ausprobiert, wie es funktioniert, wenn man immer 20% zu viel macht. So. Und das macht ja auch Spaß, ne?
Hast du da ein Vorbild? Also hat dich da irgendjemand geprägt? Hat dich da irgendjemand begleitet? Wolltest du mal sein wie jemand? Also rein im Weinbereich. Ja, wir wollen jetzt gar nicht das große weite Leben, sonst wir haben Weihnachten vor uns, das musst du noch schaffen.
Ja, ja. Du, ich glaube eigentlich gar nicht so richtig. Nee, ich glaube, ich wollte eigentlich immer so ein bisschen, ich bin ja so über Umwege irgendwie nur so zum Thema Wein gekommen. Also irgendwie, klar, ich habe natürlich meine Restaurantfachmann-Ausbildung gemacht und eine Sommelier-Ausbildung und sowas gemacht. Aber ich habe mich eigentlich nie so richtig in Sommelier-Kreisen bewegt, weißt du? So, das ist, weiß ich nicht, ist irgendwie immer so an mir vorbeigegangen. Und dadurch wollte ich irgendwie einfach immer relativ laut sein, so, dass man irgendwie halt auch so mitredet so ein bisschen, weißt du? So, dass man irgendwie auch eine Stimme hat, aber... Das ist eigentlich war, habe ich mich einfach nur treiben lassen. Von
dafür hast du dich aber relativ schnell hochgeschlafen. Bist jetzt schon einer der Top 50 Sommeliers. Ist sowas wichtig für dich oder ist sowas
das eigentlich schön, total Mülle? Aber wichtig, also ich hatte irgendwann mal gesagt oder so vor ein paar Jahren, ist so ein paar Sachen wären ja mal schön, ne? Also beruflich, karrieretechnisch irgendwie, wo du sagst, wenn man irgendwann mal unter diesen Top 50 ist, wäre das schon eine ziemlich coole Ehre. Und auch eine krasse Anerkennung. Und das ist irgendwie, das ist schon cool, dass sowas gekommen ist. Aber ich wäre jetzt auch weiterhin sehr glücklich gewesen, wenn das nicht so gewesen wäre, sagen wir mal so.
Ja.
Aber nett ist das.
Bildest du dich da noch weiter? Also ist das für dich so ein tägliches, du okay. Also du bist auf deiner Insel und diese Insel reicht dir dafür.
Ja, ich mag das
dann nicht. Dafür, dass du.
Also, ja. Ich glaube, man bildet sich ja automatisch weiter, so, ne? Das ist ja, also mit, jeden Wein, den du trinkst und in jedem Urlaub, den du bist und wenn du dir den 739. Keller anguckst, den du eigentlich auch schon kennst, bildest du dich ja immer ein bisschen weiter. Ich muss aber dazu gestehen, dass ich die Ambition doch deutlich runtergeschraubt habe. Also, ich setze mich jetzt nicht jeden Tag hin und lerne eine halbe Stunde. Oder bilde mich aktiv fort, so dass ich sage, ich muss jetzt hier zack, zack, zack oder so. Meine kleine Insel ist schön, ich fühle mich da wohl. Und wenn man hier und da mal ein bisschen was dazulernt, ist das ja auch nicht verkehrt. Weißt du, ich meine?
Woraus besteht deine kleine Insel? Also, wenn du jetzt in Norden, Süden, Osten, Westen, du hattest ja eine relativ starke so Burgenlandphase, eine Natural-Phase, dann ja, Bordeaux ist für wild. Dich. Meintest du ja ein Thema Deutschland VDP? Also, wie setzt sich deine Insel zusammen? Kannst du das beschreiben? Es ist immer schwierig in dieser großen weiten
Welt. Ja, klar, wobei eigentlich finde ich, also ich persönlich, oder ich sag mal so rum, ne, man ist ja natürlich immer irgendwie, man guckt ja, was man so auf der Insel hat, ist ja das, was man gerne trinkt. Und ich trinke fast überwiegend ausschließlich Rotwein. Ich trinke viel Schaumwein. Aber am liebsten eigentlich doch immer Rotwein. Und dadurch ist so das Thema, und klar, wir alle lieben das Burgund und wir trinken total gern Pinot Noir. Und wenn man gerne Pinot Noir trinkt, dann trinkt man auch sehr, sehr gerne, finde ich, Piemont und Barberas und Dolcettos und Nebbiolos. Und vom Piemont ist es dann auch nicht so weit in die Toskana. Und dann gibt's ja auch noch im Norden das Valtellina. Also ich bewege mich eigentlich schon sehr gerne in Italien und Frankreich. Was aber natürlich immer unfair dann wieder ist gegenüber all den anderen wunderschönen Weinregionen. Ne? Also ich meine, deutsche Spätburgunder sind brutal toll. Ich trinke sehr, sehr gerne Überseeweine, wenn es jetzt nicht zu fett und zu breit ist. Ne? Also es gibt ja überall spannende Sachen und es werden ja auch immer mehr spannende Sachen noch dazukommen. Aber so, wenn man jetzt so, ich glaube, wenn man so diesen Go-To-Call hätte und sagt so, also ich glaube, du kennst das, ne? Du bist im Restaurant, du machst eine Weinkarte auf, die Weinkarte ist groß und gut gefüllt und macht Spaß, dann gucke ich eigentlich immer relativ schnell, was es in Italien und Frankreich so gibt.
Lässt du dich da beeinflussen von dem Typ, der da rumläuft, oder bist du dann straight?
Kommt sehr drauf an.
Kommt natürlich mal auf den Anlass drauf an, ob du jetzt noch mit deiner Frau noch reden möchtest oder ob das Thema durch ist und du dann rein zum Trinken hin.
Gott sei Dank haben wir richtig viel zu reden. Also okay. Ich persönlich, ich weiß es immer gar nicht. Ich finde es immer, mir fällt es immer sehr, sehr schwer, als selber, wenn ich als in der Gastronomie arbeitender Mensch in der Gastronomie bin, wähle ich, glaube ich, meistens ehrlich gesagt selber den Wein aus. Ich finde es teilweise, es ist dann so sehr vibe-abhängig, ne? Also manchmal ist man im Laden und irgendwie hat man sofort super, super Match mit der Sommelier oder dem Sommelier. Und dann, finde ich, kommt es auch sehr drauf an, gerade, also ich finde gerade vermeintlich in Anführungsstrichen Profis zu beraten, ist ja oft auch, also du bist ja eigentlich relativ beratungsresistent, ne? Also weil das, also wenn man jetzt irgendwie sagt, pass auf, Alter, ich habe hier ein Weingut aufgetan in wo auch immer und das kennt noch kein Schwein, dann ist es natürlich cool, das zu probieren. Aber ansonsten ist es, man kennt sich ja doch ganz gut aus, ne? Und dann ist es eher so ein bisschen, was ich cool finde, wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, pass mal auf, Alter, ich hab da was. Vielleicht irgendwie ein Jahrgang, mit dem man jetzt nicht gerechnet hätte oder eine letzte Flasche oder irgendwie was Bestimmtes, was Cooles, weißt du? Wo du dann sagst, oh geil, da wäre ich vielleicht gar nicht selber drauf gekommen, das machen wir. Aber irgendwie, ja, manchmal hast du es auch, dass du halt dann sagst, dann bist du im Laden und sagst, hier, komm, die Flasche und dann mach auf und hab Spaß. So.
Meine Erfahrung war, Profis sind die einfachsten, weil das sind so handzahme Tiere mehr oder weniger.
Komplett, klar.
Die du an die Hand nehmen kannst und sobald du ein, zwei Namen droppst, also keine Ahnung, willst du einen Riesling von XY oder willst du einen Pinot von Tralala und aus dem Jahr und hast du die mehr oder weniger weich geklopft und dann ist egal, was du eigentlich mehr oder weniger nimmst. Da ist jemand, der das vielleicht gar nicht so in Worte kleiden kann. Viel schwieriger, aber Profis.
Ja, total.
Immer.
Klar, logisch, ne? Also, weil wir wissen ja in der Regel, was wir trinken wollen. So, dadurch, und natürlich macht's ja auch aus Spaß. Also, fairerweise, klar, unser täglicher Alltag ist Alvarinho 01 ausschenken, so. Aber wir machen natürlich lieber den Burgunder auf, ne? So.
Ja, da seid ihr aber schon fortgeschritten mit Alvarinho.
Bei uns der meistverkaufteste offene Weißwein.
Ist wahrscheinlich die Weitgeistigkeit Hamburgs, oder?
Ja. Das ist, also ich tue mich immer sehr schwer damit, Weine für einen offenen Ausschank auszuwählen, ehrlich gesagt. Ich meine, wir haben knapp 600 Weine auf der Karte und 4 offene Schaum, 5 offene Weiß, 3 offene Rotweine. Das reicht bei uns im Laden. Wir haben ein extrem diverses Klientel. Doch, Alter, wir haben so, wow, so durchwachsen. Findest du es viel oder wenig offen?
Wenig? Ich hatte 90 offen.
Alter. Ja gut, das macht bei uns, also ich glaube, es ist extrem lokalabhängig, ne?
Trinken die bei euch Flasche oder? Ich hatte ja auch nur eine Kneipe, wie du auch.
Ja, nee, wir trinken super viel Flaschen. Also, guck mal, bei uns ist es, ich habe ein Klientel oder unsere Gästeschaft ist in der Regel relativ jung und sehr Social Media affin.
Waren sie bei mir auch? Also ich war der Älteste oft im Raum.
Ja gut, aber du bist ja auch noch nicht alt, ne? Wir sind ja alle noch sehr jung.
Vielen Dank, was magst du trinken?
Ja, gerne. Champagner. Ja,
dankeschön.
ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn ich sag jetzt mal, experimentelle Weine auf die Karte setze. Und mit experimentell meine ich jetzt noch nicht irgendwie Amphore, sondern ich meine, nehmen wir mal ein Beispiel, ich glaube, der schlechteste, ich habe davon so viel noch rumliegen, Palomino Fino, aber halt nicht aufgesprittet, sondern als Stillwein gemacht, 10 Monate unter der
Hefeflorschicht.
Das ist bumsgeil. Und das funktioniert auch zu unserer Küche mördergut. Alter, ich habe davon, ich glaube, von den 36 Flaschen, die ich gekauft habe, vielleicht 6 verkauft. Das läuft nicht. Das funktioniert bei uns im Laden nicht.
Weil die Leute nicht verstehen, nee, oder weil der Name nicht funktioniert?
Weil sie es, ich glaube, auch nicht unbedingt verstehen wollen. Also wir haben so ein bisschen das Thema. Ich meine, du kannst ja bei uns wirklich, ich finde, du kannst bei uns richtig gut Spaß haben am Glas so. Und du kannst aus einer schönen Auswahl an Flaschen wählen. Und ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt sage, ich mache zu viel offen auf die Karte, verwirre ich damit tendenziell eher noch die Leute. Weil diese Auswahl dann zu groß wird, ne? Also, wir haben noch eine Korava-Karte und so ein Kram, wo dann irgendwie nochmal so 20, 25 Sachen mit Korava angestochen sind, oder ich steche auch gern jeden Scheiß an, das ist mir dann auch egal, ne? Kriegen wir Verkauf, kriegst es ja. Aber wenn ich dann sage, ich habe 6, 7, 8 offene Weißweine, das überfordert die Leute. Und das mag durchaus am Konzept liegen, oder vielleicht auch an Hamburg. Ich meine, in Norddeutschland wird halt irgendwie noch ein bisschen anders gesoffen als im Süden. Was meinst du, oder?
Es wird weniger geredet, mehr getrunken.
Ja. Ja, und ich habe auch oft das Thema. ja nicht so viel schnacken, ne? Ich habe immer das Gefühl so ein bisschen, ja genau, das Gefühl, dass die Leute auch froh sind. So, guck mal, weißt du, wir sind ja eine Pizzakneipe irgendwo, so eine italienische Kneipe irgendwie auf der Schanze. So, und wenn ich jetzt sag, unser meistverkauftes Gericht, so eine Spicy Vodka Rigatoni aus dem vom Carbones in New York so ein bisschen adaptiert, und dann der Alvarinho trocken aus dem Rias Baixa, aus dem Vinho Verde. Das sind so zwei Sachen, die funktionieren immer. Da musst du nicht viel für tun, damit dir das Spaß macht. Das ist einfach ein gutes Soulfood-Essen, komplett Comfortzone und ein Weißwein, der eigentlich all die niedersten Gelüste befriedigt. So, der hat eine schöne verspielte exotische Frucht, aber nicht so viel Säure. So, das ist elegant, aber auch nicht zu präzise, weißt du so. Und das ist, ich glaube, dass viele Leute auch einfach glücklich sind, wenn du ihnen was schenkst, sagst, hier, komm, Alter, trink, das macht Spaß.
Nimmst du solche Weine ernst? Bist du mit solchen Weinen glücklich oder
ich bin über die ist Umsätze das
für dich
glücklich?
So ein Wein, du einfach durch...
Okay. Wenn ich mir die Zahlen davon angucke, bin ich sehr glücklich. Darf natürlich jetzt keine Gäste zuhören, aber
nein, hören
am
auch
Ende
nicht.
Des Tages...
Nur wir beide.
Wir müssen das keinem erzählen. Am Ende des Tages, was heißt glücklich? Also, ich liebe meinen Job und ich mag, was ich tue. Und wenn ich nette Gäste habe, dann schenke ich denen auch gerne den Alvarinho ein, weil die sich darüber freuen, weißt du? So, und wenn ich jetzt sage, klar, also ich finde immer so, der Ansatz an eine offene Weinkarte sollte sein, wenn man mir das Glas hinstellt, sollte ich auch vielleicht ein bisschen Spaß daran haben. Und fairerweise, das ist hier von Quinta de Sualero, die machen ja gutes Zeug, so, aber das ist halt in dem Fall halt die Einstiegsdroge. So, und da, ich finde das auch lecker, wenn ich mich im Sommer auf die Terrasse mit ein paar Homies setze und eine Flasche aufreiß. Wahrscheinlich wird es nicht dabei bleiben, aber ich würde das auch trinken, weil ich es gut finde. Und dann macht mir das schon auch Spaß. Und wenn der Nachbartisch dann irgendwie eine gute Flasche Burgund bestellt, macht mir das natürlich mehr Spaß. Aber ich glaube, also wenn man irgendwie das, ich stehe ja hinter jedem Wein, den ich ausschenke oder an Frau und Mann bringe, weißt du? Ich würde jetzt nicht sagen, und da sind wir vielleicht bei dem Thema, Grauburgunder Liter Pulle, 12 Gramm, gib ihm, das würde ich nicht machen wollen. So, weil da habe ich keine Lust drauf. Das finde ich nicht gut. So, dass es da einen Markt für gibt, ist ein anderes Thema. Bei uns läuft Kabinett wie blöd. Wir verkaufen ohne Ende Kabi im offenen Ausschank. Weil das finde ich total spannendes Thema. Ich weiß nicht, also vielleicht siehst du das ja ähnlich. Ich habe das jetzt mal mit echt einigen Leuten besprochen. Die junge Leute, die anfangen, sich mit Wein auseinanderzusetzen, holst du mit Kabinett komplett ab.
Total.
So.
Zum einen Süße mag jeder, da sind wir wieder bei diesem Süße-Trocken-Thema.
Weniger Alkohol.
Irgendwo ist, kann man natürlich vermitteln, wie kann man das ausbalancieren, wie kann man das in Relation setzen, wie wirkt sowas noch trinkig und appetitlich und eben lebendig. Auf der anderen Seite ist sowas natürlich auch, wo du Qualitäten, Tiefe und eben auch Mineralitäten, den ganzen Quatsch mit vermitteln kannst.
Total, oder? So, und das macht dann Spaß, finde ich, ne? Und ich finde am Ende des Tages irgendwie, ich glaube, ich für mich persönlich habe sehr das Gefühl, angekommen zu sein, so, weißt du, das ist so, man entwickelt sich ja auch weiter, man ändert Ansichten, wo ich sag, das, was ich tue, jeden Tag, das macht mich sehr, sehr froh und da habe ich extrem viel Spaß dran. Und wenn dazu halt auch mal gehört, halt offene Weine auszuschenken, ey, let's go, Alter, gehört dazu, ne? Ich glaube, dass wir in dieser Branche schon den großen Vorteil haben, dass es sehr wenig Scheiß oder beschissene Arbeiten gibt, weißt du? So, ich könnte niemals in einem Büro sitzen, 8 Stunden am Tag. Wenn ich 2 Stunden E-Mails beantworte, bin ich danach am Ende. Und brauche eine Auszeit.
Vor allen Dingen gibt es ja keinen Wein. Das ist so einer der Vorteile, die wir bei uns haben. Wann trinkst du selber Wein? Also gibt es da für dich Zeitpunkte, Situationen?
Also ich trinke schon viel Wein.
Irgendwas, wo du sagst?
Also ich trinke eigentlich...
Was heißt viel? Ja, als wenn man so in Relation setzen würde?
Wir trinken schon jeden Tag einen Wein. Ja, also ich sag mal so, ne, dadurch, dass ja meine Frau auch extrem gerne Wein trinkt und auch einen extrem guten Geschmack hat, ist es bei uns zu Hause, trinken wir schon eigentlich immer Wein so. Und wir sind sehr gesellig. Wir
also nicht degustieren, sondern wirklich ein Glas und lecker.
Ja, oder ein Fläschchen.
Um bei dem Wort zu bleiben.
Lecker. Lecki.
Ja.
Lecki, wie man heute sagt.
Super.
Nee, du, also degustieren, weißt du, guck mal, ich bin da so ein bisschen das Thema. Ich persönlich bin lieber Gastgeber als Sommelier. Aber ich bin unglaublich gerne Sommelier. Aber ich habe nicht das große Verlangen, alles auf den Punkt genau zu analysieren, zu degustieren und dann auch zu beschreiben.
Wo ist der Unterschied zwischen beiden, zwischen Gastgeber und Sommelier für dich?
Nur
um es mal runterzubrechen.
Also guck mal, weißt du, ich persönlich finde schwierige Frage, gute Frage. Ich glaube, ich würde so beschreiben, dass, also als Sommelier, ist es dein reiner Auftrag, dich mit dem Wein zu befassen. Und auch wirklich im besten Fall, dich tief in die Materie zu begeben und genau wiederzugeben können, was für ein Boden, was für eine Lage, warum da großes Gewächs, warum genau Machweise, wie genau der Jahrgang, diese Ausrichtung und die Kühle. Und als Gastgeber hast du ja mehr den Fokus darauf, ein allgemein schönes Erlebnis zu kreieren, weißt du? Der Sommelier ist ja im Zweifelsfall nur für den, also was heißt nur, super wichtiger Part, aber für den Wein zuständig. Aber als Gastgeber oder als Wirt bist du ja dafür zuständig, dass es in dem Laden, wo die Gäste sich befinden, schön ist, Spaß macht, warm ist, die gute Musik läuft, die Leute herzlich willkommen geheißen werden, dass das Team koordiniert wird. So, das sind Sachen und das macht mir deutlich mehr Spaß, weil du dann noch mehr Bühne hast. Weißt du, also du kannst auf noch mehr Partys gleichzeitig tanzen.
Und ein Sommelier ist kein Gastgeber in dem Sinne?
Klar, also das Wort jetzt nicht irgendwie auseinander.
Nee, natürlich ist ein Sommelier auch Gastgeber, aber mit einem deutlich klarer ausgerichteten Fokus.
Was muss ein Sommelier so alles wissen? Wenn, also du hast ja gerade schon so ein bisschen runtergebrochen, dass er so ein bisschen diese Nerd-Nummer durchziehen muss. Aber grundsätzlich, wann würdest du sagen, hast du dich als Sommelier gefühlt?
Weiß ich nicht, man fühlt sich, glaube ich, immer als Sommelier eigentlich so ein bisschen, ne? Also es ist ja auch, also das ist ja, klar, es ist dein Job, aber das ist ja halt auch eben so viel im Privaten, ne? Also wenn du irgendwie unterwegs bist, du bist ja trotzdem irgendwie immer der Sommelier oder die Sommeliere. Mhm. Es ist, ich glaube, das erste Mal habe ich mich so gefühlt, als du halt da den Schein in der Hand hattest, dass da der WSET sagt, hier, herzlich willkommen, du bist Sommelier. So, und ab dann wird so ein Schein dann irgendwann immer unwichtiger. So, wenn als Sommelier fühlst du dich irgendwie, hat das nicht mal, ich glaube, es gab doch mal diese schöne Som-Doku, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, lief damals bei Amazon Prime, wo 5 Kandidaten da begleitet wurden, da hat doch der eine auf die Frage geantwortet, eine 3-Euro-Flasche mit einem 300-Euro-Kellner-Messer aufmachen, das ist ein Sommelier. Fand ich irgendwie sehr, sehr schönes Zitat, weil es genau darum geht, weißt du, dann rennen wir da mit unseren 350-Euro Snob-Kellner-Messern durch die Welt und fetzen 5 Euro Alvarinho damit auf. Das finde ich irgendwie, das ist eigentlich, finde ich, ein schönes Bild.
Und finden tolle Worte dafür und erklären ihn, als wäre es der größte, der Königwein.
Scheiße, schlechthin. Ja, so muss das. So, ich fühle mich so langsam wirklich weihnachtlich. Ich werde jetzt den Wein trinken.
Du hast jetzt schon dreimal Rotwein angesprochen.
Ja,
du hast jetzt zweimal
Toskana erwähnt. Und ich werde nicht erhört.
Und ich lasse dich da vertrocknen. Das ist natürlich,
weißt du, zwingst mich am 23. Dezember noch Podcast zu machen und dann darf ich nicht mal trinken.
Hey. Also den Ball muss ich zurückspielen. Ich hätte das gerne vorher angesetzt, aber du musstest leider krank werden.
Ja, hey, gehört auch noch. Also muss zum Ende des Jahres einmal passieren, oder? Ist doch auch irgendwie so der
richtig,
Klassiker,
das, ne?
Nochmal schön zum Jahresende krank.
Hat auch gerade jeden irgendwie erwischt.
Und toll, ne?
Oh. Aber dich nimmt das natürlich doppelt mit, weil du so ein richtiges so eine richtige Weihnachtselfe bist, oder?
Ich bin, ja, schon.
Aber trink jetzt erstmal, bitte. Guten Appetit.
Zum Wohl. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Große Freude. Italien ist natürlich jetzt ein relativ provokantes Thema. Auf der einen Seite, weil ich habe dich so ein bisschen mehr in diese Natural-Richtung eingesteckt, reingespielt.
Das war irgendwie, ja,
wahrscheinlich, weil du noch so jung bist.
Ja, ja.
Ja, ja, das habe ich irgendwie noch so in Erinnerung.
Ja.
Und das ist jetzt schon so ein, mehr so der traditionelle, ja, obwohl es ein modernes Weingut ist, ein junges Weingut mit 30 Jahren, also seit 97 ist, ja, dieser traditionelle neue Toskana-Stil. Also hier auch eine Kombination aus verschiedenen Rebsorten, sprich, du hast Cabernet, du hast Merlot, du hast Sangiovese, du hast Cabernet Franc. Und aber irgendwie alles modern neu gedacht. Ja, kannst du dich mit sowas anfreunden? Wie magst du den Wein? Wie findest du den?
Erzähl mir. Ich mag sowas ganz gerne, ne? Das ist, es ist halt, geht halt auch, glaube ich, so, finde ich, so ein bisschen in diese Komfortzone rein, ne? Also, das hat eine gewisse Frucht, das hat eine gewisse Kraft, eine schöne Opulenz, aber es ist nicht, also was halt schön ist, und das merkst du, es hat so eine schöne Leichtigkeit dabei, ne? Das ist, die Säure ist gut da. Ich finde, das ist so eine Flasche Wein, wo wir eigentlich so wieder auf das Thema zurückkommen. Mach auf. In die Karaffe und trinken. So. Und dann kann man ein bisschen darüber schwadronieren und drüber quatschen, aber eigentlich ist das, wäre das für mich ein Wein, wo ich sage, ja, geil, danke, mach, stell hin, hab ich Spaß mit, kann ich richtig gut trinken. Mir gefällt sowas sehr, ich mag das gerne. Aber ich trinke auch extrem viel Bordeaux, so. Also ich liebe mich in Bordeaux austoben und dann haben wir natürlich hier genau das Rebsortenspektrum ja dann durchaus auch wieder präsentiert, ne?
Das stimmt, Sangiovese ist nicht ganz so viel vertreten, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt Bordeaux trinkst, bist du da eher
derjenige, der sagt, ich möchte da meine kleinen Secrets irgendwie präsentieren und das eben probieren? Weil du hast ja dort auch 10.000 Winzer, also du hast ja wirklich Masse und Menge, also auch von der Anbaufläche 80.000 Hektar, aber was suchst du dort? Oder suchst du die Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse, wo du dann aus dem Jahre 1980, 70 vor deiner Geburt das irgendwie dann greifen kannst? Also bist du da eher der Traditionalist, der Modernist, der Entdecker, der Safe-Spot-Trinker oder was magst du dort?
Ja, ich finde es eigentlich, ich finde eine gesunde Mischung cool, ne? Also auf der einen Seite, wenn ich jetzt, wir sprechen jetzt mal von der Weinkarte, ne? Wo du gesagt, was ich super spannend finde, ist zum Beispiel
sich, von deiner Weinkarte.
Ja, genau. Hast. Sich Weine rauszusuchen aus vielleicht vermeintlich eher nicht den optimal besten Jahren, aber dann gute Weingüter. Und die man dann für einen sehr angenehmen Preis auf die Karte setzen kann. Sowas finde ich sehr spannend. Aber ich finde es auch schön, die großen Namen auf der Karte zu haben und die Klassiker und da eine Jahrgangstiefe. Ich sehe mich da nicht groß als Entdecker. Ich finde das, ich bin da Traditionalist. Ich mag gerne klassische Häuser trinken und klassische Stilistiken trinken. Und dann finde ich es spannend, so ein bisschen mit den Jahrgängen zu experimentieren. Ja, so könnte man es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringen. Klar, es ist irgendwie auch ist spannend, sich anzugucken, was jüngere Chateaus inzwischen machen, finde ich auch super interessant. Wie gesagt, ich trinke es halt ganz gern ein bisschen gereift dann, was natürlich auch in Bordeaux einfach deutlich mehr Spaß macht. Und da landest du dann irgendwie zwangsläufig immer wieder bei der Klassik, finde ich.
Ja, in Italien gibt es die Aperitivo-Kultur. Und gerade im Januar verzichtet der ein oder andere auf Alkohol. Aber wenn wir es mal andersrum denken würden, also wenn der Apfel den Aperitivo erfunden hätte, dann würde er Golden Times heißen. Begleite mich. Denk dich mit mir zusammen nach Südtirol. Und dort wirkt es manchmal wie ein verrückter Zaubertrick der Natur. Oben siehst du schroffe Dolomiten und unten mediterrane Wärme. Dazwischen Apfelbäume, die so tun, als wären sie Weinreben. Und genau hier zwischen Alpen und Italien passiert etwas Schräges. Ein Aperitif, der prickelt wie ein Prosecco, der schmeckt wie ein Sonnenaufgang und hat 0,0% Alkohol. Der Alpe Golden Times alkoholfrei ist nicht einfach nur ein Getränk, sondern eine kleine Revolution in der Obstkiste. Stell dir vor, über 6000 Obstbauernfamilien in Südtirol und im Trentino. Ja genau, 6000, die seit Generationen die besten Äpfel der Welt ernten. Handgepflückt, erntefrisch, auf steilen Hängen und engen Tälern, wo die Luft so klar ist, dass man die Aromen schon riechen kann, bevor man in den Apfel reinbeißt. Diese Familien haben sich zusammengeschlossen und gesagt, warum immer nur Trauben für den Aperitivo? Wir haben hier Gold, das an den Bäumen hängt. Und so entstand Alpe. Eine Marke, die seit 2023 hochwertigste Apfelschaumweine macht. Mit und ohne Alkohol. Der Name ist nichts anderes als eine Liebeserklärung an die Alpen. Also, wir haben Alpen auf der einen Seite und Äpfel auf der anderen. Schräger geht's kaum, oder? Und der Golden Times alkoholfrei ist der absolute Clou dieser Truppe. Und eben kein entalkoholisierter Wein, der sich schämt, sondern ein Getränk, bei dessen Herstellung gar kein Alkohol entsteht. Spezielle Hefen fermentieren den naturtrüben Apfelsaft, entwickeln Aroma, Säure und Struktur. Aber der Zucker wird nicht in Promille umgewandelt. Danach kommt die Kohlensäure rein. Feinperlig, elegant, nach der Charmat-Methode, wie bei Moscato d'Asti oder auch beim Prosecco. Keine Zusatzstoffe, kein Zucker nachgeschüttet, vegan und natürlich nur pure alpine Frische. Das ist die außergewöhnliche Errungenschaft. Während andere alkoholfreie Weine oft entalkoholisieren müssen und dabei die Aromen verlieren wie ein Magier seine Tauben, er schafft Alpe von Anfang an ein Getränk, das prickelnd, komplex und erwachsen schmeckt. Ohne je betrunken zu machen. Definitiv ein absoluter Meilenstein im Boom der No- und Low-Kategorie. Und ja, auch das Auge trinkt mit und schon die Flasche ist ein Hingucker. Und das ist nicht unwichtig, sieht eben nicht aus wie eine Wasser- oder eine Limo-Flasche. Schlank, golden schimmernd, als hätte jemand einen Sonnenstrahl eingefangen. Das wirklich Besondere dabei ist, dass Alpe sich nicht als klassischer Cider im nordeuropäischen Sinne, sondern als neue Aperitivinterpretation auf Apfelbasis versteht. und ausschließlich traditionelle alpine Rohstoffe mit moderner Fermentation verbindet und so die Regeln der Aperitivkultur komplett neu denkt. Neben dem klassischen Golden Times mit 8 Volumenprozent Alkohol gibt es eben auch diese alkoholfreie Variante, bei der, und da wiederhole ich mich, weil es so besonders ist, durch ein spezielles Fermentationsverfahren gar kein Alkohol entsteht, aber der abliege Charakter und die Frische erhalten bleiben. Also kurz gesagt, Alpel steht für alpine Frische, 100% natürlichen Geschmack und modernes Aperitiverlebnis mit Apfel anstelle von Trauben und bringt damit Südtirols Obstbaukompetenz auf eine komplett neue prickelnde Ebene. Alpel, du merkst, es bricht komplett die Regeln. Kein Traubensaft, kein entalkoholisierter Wein, sondern 100% Apfel aus den UNESCO-Dolomiten. Das ist nicht nur innovativ, das ist frech, alpin und ein bisschen verrückt. Und genau das macht die alkoholfreie Szene spannend. Wenn eben traditionsreiche Regionen wie Südtirol mit ihren Obstbauern zeigen, dass Genuss auch ohne Alkohol weltmeisterlich sein kann. Also, wenn du den Golden Times alkoholfrei im Glas hast, merkst du plötzlich, dass die goldenen Zeiten kommen. Und das nicht vom Alkohol, sie kommen von einem Apfel, der sich gedacht hat, warum immer nur Most? Prost auf die Alpen, ohne Reue, nur mit Glanz. Und ein großes Dankeschön für diese Innovation dem Hause Alpe und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Was ist für dich gereift? Sind das 1, 2, 5, 10, 20, 50 Jahre?
Ja, so 15, 20 Jahre würde ich mal sagen. So ab 20 Jahren würde ich es dann so langsam, würde ich es ins gereift reintun. Wobei natürlich auch ein bisschen davor kann natürlich auch schon. Also, weißt du, wie ich meine? Ne? Das ist ja dann doch eine relativ weite Flur. Aber theoretisch, wenn du jetzt mal irgendwie so die 90er, so, da würde ich dann von gereift sprechen. Ne? Und wir alle wissen, dass es ja noch deutlich länger könnte. Was trinkst du gerne?
Wenn ich jetzt privat trinke, finde ich Weine, die mich fordern, die provokant sind, die ungewöhnlich sind, die so ein bisschen nerdig sind. Ich bin so von Haus aus der totale Nerd, dass ich mich in Sachen reindenke und damit, ja, total ganz schräg. Und je ungewöhnlicher es ist, also je hässlicher das Kind ist, umso interessanter finde ich es.
Ist das so?
Und dann möchte ich verstehen, warum das so ist und was da dran so ist und was mich da dran so ein bisschen stört. Also ich mag dann totale die Narben im Wein und das dann irgendwie sehen und gucken, wie, also nicht in diese Natural Richtung, wo ich dann versuche, jeden vermeintlichen Fehler zu verstehen,
sondern jede Das ist aber auch sehr gut.
Warum oder muss eben das so sein? Auch die, ja, genau, das ist ja großes Thema. Und muss das so sein?
Ja, genau. Und warum aber erzählen wir alle, dass das gut ist?
Letztlich bin ich auch so einer, der total gerne Wein alleine trinkt, weil ich den Wein ganz gerne. Also wir reden jetzt über ich arbeite mich in den Wein rein und ich versuche den Wein zu verstehen und ich kann mich da so richtig drin fallen lassen und nicht, ich saufe mit Freunden.
Ja.
Und dann bin ich total gern mit mir selber und versuche den Wein irgendwie nachzuvollziehen und das muss nicht immer Nebbiolo, Pinot, Nerello Mascalese sein, sondern es sind manchmal eben auch so etwas relativ ausladende Weine, die man in ihrer feingliedrigen Entwicklung irgendwo versuchen möchte zu verstehen und zu greifen und das kann ich alleine beim Schreiben, beim irgendwas machen, irgendwie am besten und mich da so ein bisschen reinnörden und das dann irgendwie von mir aus auch sogar noch nachlesen und mich da dann in dem Sinne im Weinbereich so ein bisschen bilden. Weil wenn ich mit Freunden trinke, dann versuche ich immer Weine zu finden, die meinen Freunden oder meinen Begleitern irgendwo entsprechen. Und wo ich aber so ein bisschen was von meiner Welt vermitteln kann, das finde ich dann immer total spannend. Und wenn ich mit mehr oder weniger etwas Unbekannteren trinke, da versuche ich dann mich aber von so einer Casual-Seite, von so einer braven, von so einer anschmiegsamen Seite zu zeigen und Weine danach auszuwählen. So was Artiges, so wie ein Riesling, total gerne irgendwie ein Kabi, ein großes Gewächs oder sowas. Oder wenn du im, sowas wie diesen Ebo, den wir gerade probieren. Das ist für mich ein total super anständiger Wein, das ist für mich eine absolute, perfekte Interpretation eines Toskana, der Maremma, das, was du dort einfach erwartest. Du riechst rein und du hast das Gefühl, natürlich mit dieser leicht Bordeleser Grundlage, hast das Gefühl, du bist der Toskana, du siehst die Zypressen, du hast die Wärme im Glas, aber keine Hitze, du hast eine kühle Frische, du magst das, den zu trinken. Du kannst mit dem Wein auch so ein bisschen spielen, du kannst ihn ein bisschen kühler servieren, dann fängst du in der Tat an, den auch aktiv zu trinken, also in großen Schlücken, weil du dann von dieser Rotfrucht so unglaublich gefangen wirst. Du hast diesen Nachgeschmack und vor allen Dingen, das ist für mich ein Wein, wo man mit den Leuten spielen kann, wo man mit seinem Gegenüber spielen kann, wo du fokussieren kannst, auch so ein bisschen den eruieren kannst, wo du merkst, wie ist der drauf oder ausloten kannst, wie ist der drauf, was riechst du da dran? Und das finde ich bei dem Wein reizvoll. Das finde ich eigentlich daran total spannend.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, es gibt ja auch echt super viele Situationen, wo man überlegt, okay, was machen wir jetzt auf, ne? Also mit wem sitze ich zusammen? So sitze ich mit, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich würde mal sagen, bei uns im Freundeskreis A, trinken alle Wein und es kennen sich auch eigentlich alle echt gut aus. So, und ich finde, gut auskennen heißt ja auch schon einfach, dass man weiß, was man selber mag und dass man weiß, wo man das bekommt und auch so ein bisschen Verständnis einfach davon hat, ne? Warum schmeckt das so, wie ist das gemacht und alles Mögliche. Aber ja, klar, sowas jetzt wie der Wein, das ist was, das kannst du gut hinstellen und damit Spaß haben, ne? Mit einfach mit deinen Leuten, das kannst du trinken. Und man kann sich, und das finde ich auch sehr gut, klar, wenn ich jetzt einen Wein aufmache, versetze ich mich ja schon irgendwie immer so ein bisschen hinein, wie ist das da, ne? Und dann denkst du an den Urlaub in der Champagne und wie du dann irgendwie da im Herbst durch Chamerie gefahren bist, zu Weingut XY. Und wenn du den Wein dann aufhast, hast du auf einmal die Emotionen und die Bilder kommen hoch, ne? Und ich meine, das ist ja mit das Schönste eigentlich, ne? Und das ist ja auch das Schöne mit dem Reisen. Ich glaube, es ist so irgendwie, es ist, ja, das ist für mich auch so ein Teil von Bildung, weißt du? Also wird wahrscheinlich bei dir nicht anders sein, aber wenn wir in Urlaub fahren, guckt man ja schon irgendwie auch immer ein bisschen, hey, hey, gibt's da ein bisschen Wein irgendwo? Können wir da vielleicht ein, zwei Betriebe besuchen? Und das finde ich halt so schön, ne? Das ist weil wenn du einmal irgendwo gewesen bist, dann vergisst du es halt auch nicht mehr.
Ist bei mir komplett anders, witzigerweise. So. Wenn ich irgendwo im Urlaub bin, gibt's da keinen Wein. Also es war so eine der wenigen Sachen, wo ich das so ein bisschen kombiniert habe. War, ich glaube, das war letztes Jahr, da waren wir in Japan und dann dachte ich, okay, wenn du hier bist, dann bist du so oft nicht da, guck dir mal 2, 3, 4 Weingüter an und damit habe ich das verbunden, aber sonst, mein Leben dreht sich, keine Ahnung, 40, 50 Wochen im Jahr um Wein und ich genieße es unglaublich, also diese 2 Wochen, außer jetzt, wenn ich irgendwo dann essen gehe, dann trinkt man natürlich auch Wein, aber dann versuche ich nicht zu nerden, sondern den Tischwein zu trinken. Und versuche da komplett Abstand zu finden vom Wein. Also okay, auch keine Weinlektüre, kein Wein irgendwie, tralala, sondern einfach, dann jetzt habe ich auch Kinder, dann ist man da nochmal anders eingespannt und also hat andere Themen als Wein. Und ich mag es nicht, mit Kindern durch einen Weinkeller zu rennen, weil ich entweder beim einen oder beim anderen bin. Und diese Mischsituation mag ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich diesen riesengroßen Nachteil, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war, keine Ahnung, 4, 5 Mal in Portugal, dann rennst du da von Keller zu Keller und Keller und dann hast du von dem Land, hast du überhaupt nichts keine gesehen. Ahnung. Deswegen bin ich irgendwie letztes oder vorletztes Jahr mal 2, 3 Wochen nach Portugal geflogen. Es war nur Surfen, es war nur Porto, es war nur Lissabon und die ganzen Menschen einfach aufsaugen. Einfach um dieses Land mal zu verstehen und das Gefühl dafür und einfach nur im Fischrestaurant irgendwo am Strand zu sitzen, Fisch zu essen. Und nicht zu fragen, welche Weine habt ihr auf der Karte, sondern egal, was dazu zu trinken. Mhm. Und dieses einfach, also daher ist es bei mir schwarz oder weiß, aber ich verstehe total deinen aber Ansatz,
dass du einfach sagst, okay. Ich kann das aber auch total verstehen, was du meinst, ne? Also ich glaube, klar, mit Kiddies ist natürlich eh nochmal ein anderes Thema. Also zum Beispiel lustigerweise in Japan, wir waren dieses Jahr in Japan, und wir haben keinen Wein besucht, weil da haben wir uns dann überlegt, ey, Alter, wenn wir hier nur 2 Wochen sind, ne, ey, da brauche ich 107% Japan pur. Ich will hier alles sehen und alles mitnehmen. Wobei, ich fand, wir haben echt spannende Sachen getrunken, die aus Japan kamen. Das fand ich schon echt, echt coole Dinge.
Also Spannendes habe ich da gar nicht gefunden, auch in den Weingütern nicht.
Ach krass,
weil halt alles,
wo warst du?
Wir waren hauptsächlich in Tokio, dann waren wir in Osaka und wir waren in Kyoto und haben dann so ein bisschen also wenn du noch weiter runterfährst, dann kommst du so ein bisschen in diese Weinregionen rein oder diese Hauptweinregionen. Es ist ja auch relativ klein, du hast da 60.000 Hektar, also es ist ja alles recht überschaubar, Baden ist größer. Und dann eben relativ stark dominiert von der Hauptrebsorte, die ist mir jetzt gerade entfallen mit K. Oh scheiße, ich bin da so raus aus dem Thema gerade.
Ja, alles gut.
Ich glaub, aber egal. Und ich war da nicht wirklich war nicht wirklich groß überzeugt davon. Okay. Ich fand nur die Art der Winzer, wie sie mit Wein umgehen, wie sie auch in ihrer devoten Haltung das dort leben und wie man dort auf einem Weingut willkommen geheißen wird. Das fand ich total super und cool und mega. Und das wollte ich erleben. Und das wollte ich sowohl im kleinen authentischen Weingut, was gerade mal 5000 Flaschen produziert hat, als auch wenn du zu Suntory gehst und dort halt im Riesenkonzern das mehr oder weniger inszeniert und unglaublich, also touristisch, ja, fokussiert. Das wollte ich erleben, deswegen fand ich das eigentlich sehr, sehr cool, ja, und habe das dort aktiv mitgenommen.
Aber das glaube ich so generell in Japan, diese Willkommenskultur, die ist natürlich schon wirklich schön. Wir hatten, glaube ich, was, ich glaube, was Wildes, wir haben eine Flasche Blaufränkisch getrunken aus Japan. Frag mich nicht, woher die kam.
Aus Japan?
Ja. Krass. I have no fucking idea, warum.
Wow.
Aber das war echt gut, Alter. Das hat echt Spaß gemacht. Also, es hat, ne, ja, also, wir haben zwei, drei Chardonnays und Pinots getrunken, die in Japan gemacht werden. Das war alles wirklich sehr gut. Klar schmeckt das alles recht bekannt europäisch, aber, ja, das war schon cool. Aber ich verstehe das, ey, das ist...
Nee, da war ich mehr im Sake-Thema drin und habe versucht, auch das spannend, irgendwie, ja, zu verstehen und da so, also das vor Ort zu probieren, weil du halt vor Ort immer noch ein anderes Gefühl für diese Sachen dann irgendwo mitnehmen und greifen kannst und auch aus den Erklärungen heraus, insofern, dass du natürlich mit Englisch oder mit Google Translator gehst, verstehen kannst, wie die Weine sehen und leben. Und das finde ich einfach total spannend und interessant dann in dem...
Ist Sake ein Thema für dich?
Das ist immer so schön. Das ist, Sake ist für mich wie Silvaner. Ich habe es lange nicht verstanden, weil es mir keiner erklären konnte. Und dann habe ich dann irgendwie so einen Moment gehabt, wo ich sage, okay, jetzt kann ich... Also ich habe dann irgendwo gemerkt, es ist gar nicht so, dass es mir keiner erklären kann, sondern ich konnte es nicht fühlen. Ich konnte nicht so aus meinem kopflastigen Nerdtum raus und einfach dieses Getränk fühlen. Und als ich es dann fühlen konnte, als ich diesen Aha-Moment hatte, als ich dann loslassen konnte und damit so ein bisschen Wissen auch das Ganze umkleiden konnte, da konnte ich es fühlen. Und seitdem ist Sake für mich ein Thema und ich genieße es, aber ich bin immer daran zerbrochen, es Gästen zu vermitteln.
Schwierig, ne?
Also ich kann diese Tür nicht aufmachen, wo ich sage, da ist eure Sensibilität, da ist euer Punkt und jetzt ist das euer neues Lebenselixier. Und darum müsst ihr das feiern, darum müsst ihr dafür leben, dafür müsst ihr sogar eure Wein- und Bierkultur aufgeben. Das habe ich nie vermocht. Kannst du das?
Nee.
Also hast du diesen Zugang zu Gästen, dass du diese Tiefe in denen auslösen kannst, wo du sagst, so, ich bin der Messias für Sake?
Nee, also deswegen hatte ich gefragt, weil ich finde es so unglaublich spannend. Wir hatten es damals im Restaurant vor ein paar Jahren probiert, das war 21, in der XO Seafood Bar. Und es an sich ein geiles Match, ne? So nachhaltig, Seafood mit Sake. Mir fällt so, so schwer, weil, also ich glaube, ich finde den Vergleich irgendwie ganz gut, ne, irgendwie, wenn man jetzt ein Getränk irgendwie hingestellt bekommt und vielleicht auch ein bisschen vorurteilsbehaftet damit schon ist, ne, dass ich mein, finde, Sake ist für mich sehr, sehr mit falschen Vorurteilen einfach behaftet, so, sei es zum einen mal, wie wird's getrunken, ne, es wird halt eben nicht heiß, so, nicht die Premium-Sake werden natürlich nicht warm getrunken. Und aber die meisten Leute kennen es halt nur so, ne? Und dann musst du denen erstmal erklären, nee, das muss kalt serviert werden und so und das und jenes und Aromatik. Und an sich ist der Prozess der Herstellung zu erklären, ist ja easy. Also das ist ja am Ende des Tages, ist es ja auch gar nicht so weit weg vom Wein, von der Weinbereitung, mit so zwei, drei Schnittstellen. Aber ich habe es auch tierisch schwer verkauft gekriegt. Ich weiß gar nicht warum, ob es vielleicht irgendwas, ob es an der Kultur liegt oder vielleicht auch einfach an Geschmackssensoren und Wahrnehmung. Aber irgendwie mir ist es tierisch schwer gefallen. Ich habe es immer mal wieder probiert und bin dann immer, musste es immer selber austrinken. Schade.
Gibt's für dich irgendein anderes Getränk außer Wein, wo du sagst, da habe ich die gleiche Erfüllung?
Ich trinke super gern Bier.
Ah, echt?
Boah, ich liebe Bier trinken. Also das ist ich weiß gar nicht, woher das kam. Ich habe früher total gerne Craft Beer getrunken und habe mich da total gerne irgendwie mit befasst und fand das auch super spannend. Aber an sich, ich muss sonst sagen, ich bin da wenig aufgestellt. Also ich kann jetzt Cocktails irgendwie nicht so viel abgewinnen. Also klar trinkt man gerne mal einen Negroni und ich trinke auch sehr gerne mal einen Martini, aber an sich, also ich brauche jetzt nicht den neuesten fancy Cocktail und beim Bier dasselbe Thema. Ich einfach ein gutes, leichtes, kühles Bier ist schon eine wirklich schöne Sache. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Und da sind wir wieder in Portugal. Super Bock. Bei uns ist eins meiner Lieblingsbiere. Das kleine, kennst du das in diesen 0,2 Liter Flaschen?
Nee, leider nicht.
Oh, ist das geil. Das gibt's auch eigentlich. Das gibt's immer nur so auf dem halblegalen Markt gefühlt, weil da ist kein deutsches Pfandsystem drauf. Das gibt nur so zwei, drei, also in Hamburg ist so zwei, drei portugiesische Delikatessenläden. Das ist das geilste Zeug, Alter. Da ist so eine Kiste, hat 30 Fläschchen und die haben immer nur 200 Milliliter. Oh, da habe ich im Sommer immer eine Kiste im Kühlschrank von. Das ist das Beste.
Cool.
Wie ist das bei dir?
Kennst du den Begriff Holly Hoppy Do?
Nee, hab noch nie gehört. Was ist das denn?
Holzenpilzen aus der Halbliterdose? Holly Hoppy Do. Das ist meine Kindheit. Also ich habe ja in Friesland gelernt, von dem her weißt du, wie ich aufgewachsen bin.
Alles klar. Na, nordisch, ne? Ja. Nee, also an sich, also ja klar, also ich meine, so haben wir alle mal angefangen, ne? Schön, ich glaube, Holzenedel haben wir früher immer gerne getrunken. Das so während der Ausbildung.
Ja, aber also die große Kunst ist ja dabei, sich weiterzuentwickeln. Und das war ja bei dir relativ krass und relativ intensiv. Also du hast ja da diese typische burgenländische Phase, du hast die Natural-Phase, bist jetzt beim Bordeaux. Was passt zu deiner Persönlichkeit? Welcher Stil? Du hast ja zwei Seelen in dir. Also auf der einen Seite bist du unglaublich feinsinnig, unglaublich tiefsinnig, unglaublich ruhig. Und auf der anderen Seite im Prinzip das Lebendige, was wir jetzt gerade spüren. Ach, wo bist du beim Wein? Bist du da der oder ist, kann man es gar nicht so sagen?
Ich glaube, das also ist
ambivalente,
also super schwierig,
was du zu beantworten nach außen lebst.
To be honest, für mich, weil ich finde, also weißt du was ich total schön an Wein finde, ist, es ist ja, es gibt so unendlich viel davon und das macht dieses Getränk für mich so unglaublich faszinierend. Ist scheißegal, in was für einer Stimmung ich gerade bin, in was für einer Verfassung ich bin. Bin ich verliebt? Bin ich traurig? Bin ich gekündigt worden? Bin ich befördert worden? Habe ich gerade einen Verlust hin müssen? Es gibt immer einen Wein. So, und im Idealfall natürlich immer für schöne Momente, ne? Aber, und dadurch ist es was, ich kann total gerne, wenn ich im Urlaub sitze und wir waren jetzt irgendwie in Italien und sitze dann irgendwo in Siena in irgendeiner Kneipe und dann saufe ich total gerne eine Pulle Orange. Weil, nennen wir es Maische vergorenen Wein. weil das einfach derbe Spaß macht.
Danke, der spart mir ein paar E-Mails, die ich beantworten muss. Danke.
Direkt wieder Hasskommentare hier. aber weißt du, dann sitzt du irgendwie, jetzt waren wir gerade irgendwie in London und sitzt dann da im Ein-Sterne-Restaurant und dann bestellst du halt den viel zu teuren Burgunder, weil es halt der Hochzeitstag ist und man dann sagt, ach komm, dann doch, geschissen. Und dadurch ist es für mich, ich bin sehr phasenhaft in meinem Trinken, das stimmt. Und gerade so diese ganze Naturwein-Phase, Burgenland-Phase, das war so eine Phase, wo ich ja gesagt, ja, laut und intensiv und ich will maximal gefordert werden auch von dem Wein und ich will verstehen, warum ist der Verzicht auf XY gut und was macht das denn, wenn du da jeden Tag eine Horde Schafe durch deine Weingärten peitscht? Im nächsten paar Jahre später ist man dann, wo ich sage, ich trinke momentan super gern irgendwie Richtung Pinot Noir Patagonien, so, weil ich sage, total spannend wiederum, was auf der Höhe und die Kälte und sowas, ne? Und dadurch finde ich sehr schwer, das zu beschreiben, wirklich, was für ein Weinstil man wäre. Aber wenn ich sagen müsste, wäre ich, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Vielleicht ein Cabernet Franc von der Loire. Sowas finde ich auch schön. Weil es ist so ein bisschen beides, weißt du? Auf der einen Seite ist es irgendwie frech und ein bisschen würziger und ein bisschen wilder, aber das kann halt auch extrem fein und elegant sein, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen in mir drin, sind so zwei Seelen. Die eine sagt halt laut und auf die Fresse und gib ihm, und die andere ist eigentlich so ruhig, gute Platte auflegen, Flasche Wein aufmachen. Und das macht ja Spaß, damit zu spielen, weißt du?
Aus diesen Phasen, was bleibt davon zurück? Weil du, also konträrer könnte es ja gar nicht sein.
Sehr viel Merchandise. Auf der
einen Seite hast du dieses urkommerzielle Supergebiet.
Genau. Sehr viele T-Shirts von Klaus Preisinger. Was bleibt zurück?
Ja, aber du, also worauf ich hinaus möchte, ist, auf der einen Seite hast du im Prinzip jetzt gerade im Augenblick dieses urkommerzielle Gebiet, wo es halt wirklich nur um Kommerz geht, sprich Bordeaux.
Ja.
Also es ist ja im Prinzip, es entwickelt sich ja, es hat ja dieses veramerikanisierte System, dass es sich aus dem Kommerz heraus entwickelt und eben nach vorne strebt und eben auch diese verschiedenen Trends irgendwo hat. Auf der anderen Seite hast du so dieses, wir ziehen uns eine Jutejacke an und rennen um den Weinberg.
Ist es so, dass du trotzdem noch ethische Gründe,
ja, schon,
aus dieser alten Jonas-Phase, ja, irgendwo hast und sagst, ich schaue trotzdem auch bei diesen kommerziellen Weingütern auf Nachhaltigkeit. Ich schaue Fairtrade. Die ethischen Grundsätze sind für mich wichtig und ich möchte schauen, dass ich von mir aus keine Heavyweight Bottles aus, ja, keine Ahnung, von wo auch immer herbeziehe. Oder ist das jetzt im neuen Jonas alles egal und
ballern? Nein, also ich glaube, neben sehr viel Flaschenöffner und T-Shirts bleibt definitiv so. Also, dass das zurück, dass du sagst, mir ist es schon wirklich auch wichtig, dass man generell für sich selber ein moralisch und ethisches Grundgerüst baut, mit dem man durch diese Welt geht. Und wenn wir alle ein bisschen mehr auf unseren Fußabdruck achten, dann könnte man das Ganze hier vielleicht auch noch ein bisschen länger irgendwie gestalten. Und klar gehört dazu auch viel irgendwie, ne, also fürs Persönliche, sei es Recycling oder irgendwie im besten Fall vielleicht Bio kaufen oder eben nicht alles mit dem Auto machen und vielleicht nicht Hamburg-Düsseldorf pro Wein fliegen, sondern Zug fahren oder. Und beim Wein ist es schon so, also ich würde nicht mit Betrieben arbeiten oder ich nehme keine Betriebe auf die Karte, wo ich halt weiß, das entspricht nicht meinen Werten. So, und da bist du schon bei dem Thema. Klar, manchmal machen natürlich Ausnahmen die Regel, ne? Also wenn jetzt irgendwie, es gibt natürlich vielleicht gewisse Weingüter, wo du sagst, die könnten noch besser sein, ne? Also da könnte man sich noch mehr Mühe geben. Aber ich finde, es ist ja auch eine schöne Entwicklung zu sehen, ne? Dass irgendwie sehr, sehr, sehr viele Betriebe mehr Richtung Nachhaltigkeit gehen und vielleicht ihre Flaschen ändern und sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gedanken machen, wie könnte man das Ganze ein bisschen nachhaltiger gestalten. Also ich glaube, sowas bleibt schon da, ne, und sowas prägt auch, weil es ist natürlich irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie sag, du gehst durch den Keller, ne, irgendwie, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt in Bordeaux, irgendwie in Margaux zu einem Cru Classé Weingut gehe und dadurch den perfekt geleckten Keller laufe, der optimal ausgeleuchtet ist mit einem Top-Surround-Sound-System, wo noch ein bisschen Bach läuft, keine Ahnung. Oder eben, ich bin im Burgenland bei, weiß ich nicht, bei irgendeiner coolen jungen Winzerin und einem jungen Winzer und da ist im Keller Chaos, so. Da ist halt alles ein bisschen natürlicher. Das ist schon irgendwie schön. Und wenn du daraus dann eine gesunde Mischung und eine gute Harmonie kriegst, dann bin ich eigentlich immer sehr glücklich.
Es gibt ja sogar im Bordeaux Keller, ich will jetzt keinen Namen nennen, wo du ein Aromensystem drin hast oder ein Aromenkonzept. Also wo künstlich Aromen eingestreut werden, dass das du, wenn du durch den Keller läufst, dann hast du ein krass, oder? Also so wie im Kaufhaus. Das da werden ja auch krass. Teilweise Aromen eingestreut, damit du so dieses
Suggestion
kriegst, ne?
Du brauchst das neue
genau. Und das finde ich so.
Das ist falsch.
Da magst du sowas? Falsch. Findest du sowas cool, wenn jemand so über die Maßen? Nee, das Arsch.
Also wir waren mal in Südfrankreich. Ich sag jetzt auch nicht bei wem. Ist ein ganz kleiner Betrieb mit 800 Hektar. Und die machen einen Roséwein, ich glaube, das ist ein relativ teuren Roséwein, so. Und dann war da abends eine Show mit 200 Sommeliers aus Europa eingeflogen. Und dann hast du im Keller die Weine in den Fässern, in Pyramiden aus irgendwelchen Meteoriten und am Ende mit Musiksystem. Also das, Leute, seid ihr blöd. Das ist das denn für ein Zirkus? Also das braucht doch kein Schwein. Also so ein bisschen Posen ist ja okay, aber... Ja. Also, ne, da denke ich mit, also das muss doch auch nicht sein. Also, weiß ich nicht. Nee, brauche ich nicht und finde ich auch ehrlich gesagt übertrieben.
Jede Art von Trends grundsätzlich, es geht ja schon in diese Trendkultur. Magst du Trends? Beobachtest du die gerne? Worüber lachst du dich tot? Also jetzt außer so eine Geschichte. Gibt's irgendwas, wo du sagst, ja, das
also
ist sinnvoll?
Ich glaube, wir kommen ja alle nicht mehr um Trends herum, ne? Also seit wir irgendwie mit einem Auge im Handy leben. Es ist ja, also, das ist ja, und ich meine, also, was irgendwie krass zu sehen ist, wie Trends anders geschaffen werden, ne? Also, weil es gibt natürlich schon, wenn ich mir jetzt mal so angucke, wem man auf Instagram folgt, da sind wahrscheinlich 60% sind dieselben Leute wie bei dir und wie bei allen von uns, weil wir natürlich alle uns irgendwie gegenseitig so ein bisschen beobachten. Und dann ist es natürlich, gucken wir alle, wann postet denn jetzt der eine wilde Sommelier aus wo auch immer, der postet, oh, der hat einen neuen Wein gepostet, oh, und der schreibt da drunter, keine Ahnung, Burgund für Schlaue, oh, irre, okay, das brauche ich auch. So, und dann bestelle ich mir das auch und dann mache ich auch einen Post und setze das auch in die Welt. Und dann sieht das jemand, der mir folgt. Und auf einmal ist dieser Wein nicht mehr verfügbar. Oder teuer. Oder der nächste Jahrgang wird deutlich teurer. Und dadurch setzen wir ja selber Trends, teilweise vielleicht auch gar nicht mal so gewollt oder geplant, Ich finde Trends nicht schlecht, ich finde das gut. Also, es hat ja auch, also oft seine, also, wenn es seine Daseinsberechtigung hat, finde ich super. Wenn es, also es gibt viele Weine und das beobachte ich dann teilweise so ein bisschen mit, naja, muss das jetzt sein, dass halt irgendwie dann Weine durch die Decke gehypt werden, nur weil es jetzt irgendwie gerade cool ist, die zu saufen. Das muss natürlich nicht sein. Aber, also Trends, ich finde, das ist ja schön, weil es halt, es bringt ja Dynamik rein, ne? So, also, wenn wir alle irgendwie auf einmal das Gleiche trinken, das ist irgendwie, ja, also ich find's gut, ich mag Trends, ich würde jetzt nicht mich unbedingt als ich bin kein Trendsetter, ich setze, glaube ich, sehr wenig Trends, aber ich beobachte gerne, wie andere Leute Trends setzen und dann getrendet wird.
Ja, es geht um alkoholfreien Wein. Und das nicht aus einer Not heraus oder weil gerade zufällig Januar ist, sondern weil es einige Exemplare gibt, die richtig gut sind. Einer davon ist der Deserteur aus dem Hause Biberonge aus dem Rheingau. Und dieser alkoholfreie Wein ist keiner, der flieht, sondern einer, der ankommt. Manchmal, da musst du mir recht geben, wirkt der Rheingau wie ein altes Herrenhaus mit strengen Regeln. Riesling muss mineralisch sein, mit einer Säure wie ein Skalpell. Und Alkohol? Der gehört dazu wie der Taunus zum Horizont. Und dann kommt ein Wein daher, der sagt, ich desertiere, aber nur vor dem Alkohol. Der Deserteur Riesling Zero von Biberonge aus Hallgarten. Ein Rebell in einer Flasche, der beweist, dass Genuss keine Promille braucht, um wirklich groß zu sein. Also beginnen wir ganz weit oben. In den steilen Hängen rund um Hallgarten, wo der Rheingau plötzlich bergig wird und der Taunus die Sonne filtert. Hier stehen alte Reben auf Böden, die karg sind wie ein Sparbuch. Kalkhaltiger Lös, Sand, Taunusquarzit, Gestein, das nichts verschenkt, sondern alles speichert. Die kühlen Nächte, mineralische Spannung, jene knackige Frische, die Rheingau-Rieslinge so unverwechselbar macht. Hallgarten ist kein lauter Ort, kein roter Hang mit Drama, kein Blick auf den Rhein. Stattdessen Höhenlage, Wind, tiefe Wurzeln. Die Reben müssen richtig tief graben, ums Überleben. Und genau das schenkt dem Wein jene straffe Mineralität, die selbst erfahrene Sommelier staunen lässt. Wie schmeckt ein Stein, wenn er flüssig wird? Markus Bonsels und Monika Eichner, die seit 2017 das kleine Gut Biberonge führen, lassen den Trauben Zeit. Handernte, lange Maischestandzeit, sanfte Pressung mit der alten Korbpresse, Ausbau im großen Holzfass, alles wie bei den Premium-Rieslingen. Und dann der mutige Schritt. Eine schonende Entalkoholisierung bei niedrigen Temperaturen. Mit der Alkohol aber nicht die Aromen desertieren. Und zum Schluss die geheime Biberonge Dosage. Ein Schuss ihres besten Rieslings, der den Wein wieder aufweckt, ihn sortentypisch macht, ihn zum Maßstab für alkoholfreien Riesling krönt. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Errungenschaft. Ein Wein, der trocken bleibt, mineralisch, rassig. Klingt unglaubwürdig? Bist du skeptisch? Also zumindest hat der Berliner Tagesspiegel ihn zum besten alkoholfreien Riesling Deutschlands gewählt. Und die Sparkling-Variante, ja, es gibt davon auch einen Sekt, wurde zum Testsieger einer Süddeutschen Zeitung gekürt. Und die Rosé-Variante hat vom Falster 94 Punkte bekommen und wurde damit zum besten alkoholfreien Wein gewählt. Und man liest nicht nur einmal, einer der besten, die wir je ohne Alkohol getrunken haben. Das ist eine Revolution, das ist alkoholfrei auf Spitzenniveau. Und das dort, wo früher nur süßlicher Traubensaft stand. 100% Riesling, vegan, langes Hefelager, natürliche Aromen und jene mysteriöse Dosage, die den feinen Unterschied macht. Markus Bonsels und Monika Eichner, Mitte 40, haben nach Jahrzehnten in internationalen Konzernen alles hingeschmissen und das für die Leidenschaft Wein. Studium in Geisenheim, Bordeaux, Montpellier und dann die Übernahme des kleinen Gutes in Hallgarten. Nur 4,5 Hektar, aber alte Reben und eine Vision, Qualität, die Zeit braucht. Sie nennen ihre Sekte Provokateur, Revoluzer und den alkoholfreien Deserteur. Weil sie wissen, wahre Innovation desertiert nicht vor der Tradition, sondern übersetzt sie neu. Ja, wenn du ihn einmal probierst, dann wirst du merken, der Deserteur ist mehr als ein Trend. Er ist der Beweis, dass Terroir stärker ist als Alkohol. Dass Hallgarten auch ohne Promille spricht. Klar, mineralisch, authentisch. Er ist die Brücke zwischen ich muss verzichten und ich will genießen. Weniger Kalorien, voller Aromen. In der Zeit, wo alkoholfrei explodiert, setzt Biberunge den Maßstab. Nicht weniger, sondern anders und gut. Nicht Kompromiss, sondern Konsequenz. Und wenn du den Deserteur im Glas hast, merkst du mit einem Mal, Alkohol kann desertieren, aber der Genuss bleibt standhaft. Manche Weine brauchen Prozente, um zu glänzen. Dieser hier glänzt, weil er weiß, woher er kommt. Aus Hallgarten, aus dem Rheingau, aus Geduld, aus Rebellion. Ein Riesling, der nicht flieht, sondern ankommt und bleibt. Prost. Ohne Reue. Nur mit Rheingau im Glas. Ein großes Dankeschön an das Haus Biberunge für diese unfassbare Innovation. Und zugleich dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Schlumberger.
Ich finde es eigentlich auch sehr schön, gerade für unsere Branche, die ja wahnsinnig phlegmatisch ist. Also dadurch, dass es ja alleine 4 Jahre dauert, bis du irgendwie Weinberg gepflanzt und dann irgendwie den ersten Wein rausbekommst, safe, ist es ja alles unglaublich langsam in der Relation zur restlichen Welt. Und ich meine, so ein Trend wie Orange-Wein, weil du vorhin das Wort gesagt hast, das läuft ja jetzt schon 10, 15 Jahre. Und es wird immer noch als Neuerung dann irgendwie durchgeboxt. Ja, ja. Und der Rahmen oder der ist ja alles recht überschaubar. Die Rebsortenvielfalt und tralala und von dem her finde ich es ganz gut, wenn irgendwas aufs Tablett kommt oder eben auch so eine Sache wie Roséwein, weil du es auch gerade erwähnt hast, mal wieder gefeiert wird, wo wahnsinnig viel Potenzial drin ist, finde ich großartig. Klar. Ob man es jetzt so feiern muss, wie du das irgendwo jetzt gerade dekliniert hast, ist irgendwie so eine andere Sache, aber tja, also ich finde das find Trend im Großen und Ganzen eigentlich auch gut, aber nicht nur den Blick nach vorne, sondern manchmal auch den Blick zurück. Und ich finde, dieses Zurück und dieses was etwas Nachhaltiges schaffen ist manchmal so ein bisschen schwieriger. Möchtest du irgendwie mal was nachhaltig schaffen? Wolltest du mal ein Buch schreiben zum Beispiel oder irgendwas publizieren in irgendeiner Artform und Weise? Weil du bist ja schon sehr wortgewandt. Also du kannst es bestimmt, also du hast ein modernes Denken, du hast eine moderne Ausstrahlung, du sprichst junge Leute an. Es wäre doch eigentlich ein absolutes Go für dich, oder?
Wäre mal lustig, ne? Nee, also fairerweise, also, da hätte ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, ne? Wenn man mich das jetzt nicht gefragt hätte. Schreiben sehe ich mich gar nicht drin. Ich habe als Kind geschrieben, lustigerweise.
Du liest aber viel, oder? Soweit ich weiß.
Ich lese sehr viel, ja. Aber also eher, also ich lese sehr wenig Fachlektüre. Ich lese halt sehr viel Bücher.
Was ja gut und gesund ist. Wenn man nicht nur in diesem Wein-Nerd-Thema drin ist.
Ja, ich würde sagen. Nee, mein Zweitpapi ist Schriftsteller. Und sein Vater war Schriftsteller. Und dadurch komme ich aus einem sehr literarischen Haushalt tatsächlich. Es gibt auch sehr viele lustige, mein Stiefvater schreibt von bis alles und hat früher Kolumnen über unsere Familie geschrieben, die damals leider auch in einer sehr großen norddeutschen Zeitung in Deutschland abgedruckt wurden. Wir sind drei Kinder, wir heißen Jonas, Jakob und Julia und in dem Buch hießen wir dann Leo, Lina und Lukas und es war relativ leicht rauszufinden, dass wir das waren. Insofern gibt's, glaube ich, genug Literatur schon mit mir, sag ich mal. Ich muss da nicht noch irgendwas in die Welt rauswerfen. Nö. Malen würde ich ganz gerne irgendwann mal wieder, aber ich glaube, das wird sich auch nicht verkaufen. Ich habe früher sehr gerne gemalt.
Ja.
Aber nö, ansonsten, ich glaube, ich bin gar nicht so groß kreativ, was so Schreiben oder sowas angeht. Das ist Ich rede gerne und das mache ich auch, glaube ich, ganz gut, aber jetzt so richtig was niederschreiben. Nee, wie ist das bei dir? Hast du mal was geschrieben?
Ich habe verschiedene Weinbücher geschrieben, auch alles mögliche, Weindegustations, blablabla, Weinfotobuch und tralala. Also ich habe da relativ viel, weil ich das ganz, ganz schön finde, jeden auf seiner Ebene anzusprechen und zu begleiten. Weinhörbuch hatte ich, als noch keiner über Hörbuch geredet hat. Ich glaube, 2002 war das oder sowas. Boah, krass. Also von dem her dann in vieler Richtung, habe ganz viel in Kolumnen publiziert, Wein-Fernsehshow, alles mögliche mal irgendwie gemacht. Aber soll gar nicht so sehr um mich gehen.
Aber ich finde das ja auch spannend.
Ich finde es ja, ich finde es schön, Menschen mit auf jeder Ebene mit Wein irgendwie zu berühren oder zu begleiten und irgendwie anzusprechen. Weil ich finde, es gibt eigentlich zu wenig Sachen um Wein. Also zum Beispiel Weinfilme gibt es kaum. Weinfernsehshows gibt es gar nicht. Auch Weinbücher gibt es viel zu wenig und gerade in letzter Zeit zu wenig. Also wenn du jetzt im Buchladen gehst, du siehst dort mehr Ginbücher als Weinbücher. Da gibt es vielleicht gerade mal noch von Bärbel oder von Lou oder wie auch immer, oder von Toni, der jetzt so die Weinbücher.
Ja. Aber sonst gibt's ja eigentlich halt auch gar nichts.
Die jungen und modernen, ne? Aber woran liegt das, ne? Das ist ja eigentlich, vielleicht ist das so ein bisschen, irgendwie Wein spielt, glaube ich, also, ich glaube, wenn man jetzt über alkoholische Getränke im Generellen spricht, ne? Dann ist das Bier und Wein. Das sind so, glaube ich, die beiden, die in der Gesellschaft am meisten verankert sind. Aber ich glaube, das Gefühl oft, dass sich die meisten eigentlich gar nicht so richtig damit auseinandersetzen wollen. Also Produktion, Herstellung, Herkunft, also all das, was wir spannend finden und wo wir die Nadel setzen und sagen, das macht's ja aus. So, ich glaube, du hast es ja vorhin schon richtig angesprochen, die ganz große Mehrheit der Leute trinkt einen trockenen Weißwein. Wo der herkommt, wie der gemacht ist, ist eigentlich Jacke wie Hose, oder?
Das stimmt im Prinzip schon. Ich glaube, es hat nur noch keiner so diese absolute Mega-Idee gehabt, wie man das rüberbringen kann. Weil die Geschichte rein bildlich ja relativ schnell auserzählt ist. Sprich, du hast eine Flasche Wein. Du hast natürlich immer das Problem, dass wenn du eine Flasche Wein dann in die Kamera hältst, hast du automatisch eine Werbung mit dabei. Also du machst eine Werbung für irgendjemand, der es dann meistens nicht bezahlen möchte. Ja, du hast dieses Alkoholthema, was absolut lächerlich ist, das zu überspitzen, ja. Weil die Menschen in ihrer gesamten Menschheit immer Drogen konsumieren. Ja. Und da hat man wenigstens eine kulturelle Droge, die man irgendwo konsumiert, um sich da irgendwie aus dem Leben zu nehmen. Also von dem her finde ich das auch gar nicht so verkehrt. Man muss es nur eben modern präsentieren und das kann kaum jemand. Und wenn du jetzt zum Beispiel so einen der populärsten Fernsehshows nimmst, Chef's Table, da hat man um die Ecke gedacht und hat angefangen, Köche mit Naturfilmern, also die normalerweise Tiere filmen, zu präsentieren. Und das war letztlich so das große Go, wo man gesagt hat...
Wie geil wäre das über Wein, oder?
Ja, wäre super. Also, was willst du da zeigen? Willst du den 50.000sten Keller zeigen, die 50.000sten Rebanlagen oder Gläser oder wie auch immer? Es gibt halt nichts, was man irgendwie filmisch darstellen kann, was die Leute in der Breite, und da geht's ja wieder um die Breite, wirklich interessiert. Es wäre schon eine schöne Sache, es ist, glaube ich, auch interessant, weil es halt so viele Geschichten zu erzählen gibt. Aber wie kann man sowas machen?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich finde, es hat sich schon in den letzten Jahren einiges sehr verändert, ne? Also die Bereitschaft und Begeisterung, sich mit dem Thema Wein auseinanderzusetzen, ist, finde ich, gewachsen. Also wenn ich mir so meine Gäste angucke, und das sind ja am Ende des Tages immer sehr gute sehr gute Parameter, um sowas zu bestimmen, es werden viel mehr junge Leute fragen nach, lustigerweise da trennt ein Riesenthema, ne? Also wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen würde, wenn mich jemand um die 20 nach Orange Wein fragt, wäre ich aber ganz schön gut früh pensioniert inzwischen. Das ist irre. Und dann hast du wieder das Thema, und dann guckt man so ein bisschen so, okay, also, was ist denn Orange Wein für dich? Achso, der Orangene. Sag ich, okay, muss der für dich trüb sein? Ja. So, und dann bist du an dem, wo du sagst, okay, lass uns doch mal kurz über die Weinbereitung reden, ne? Also das finde ich ja cool. Also das ist schon da, aber ich glaube, das vielleicht braucht das ja noch ein paar Jahre. Vielleicht sitzen wir in 10 Jahren wieder beieinander und sehen Winetable bei Netflix und ist ein Riesenerfolg.
Wäre super, würde ich mich sehr drüber freuen.
Die einzige richtige, also ich weiß es nicht, ich meine, es gibt so 2, 3 Wein, also Filme, irgendwie, wo mit Wein gespielt wird. Irgendwie, klar, wir haben Bottle Shock alle gesehen, was natürlich Mörder ist. Ja, Bottle Shock ist schon super.
Kennst du Der Wind und der Wein?
Nee.
Der Wind und der Wein. Das war mit diesen, also das ist wirklich super, spielt, glaube ich, im Meursault. Ich habe ihn jetzt auch ewig nicht gesehen. Und da wird Burgund ganz, ganz wunderbar vermittelt. Also den finde ich ganz, ganz großartig. Oder ein irgendwie verdammt gutes Jahr fand ich ja, auch sehr, sehr gut.
Sideways. Da
übernimmt jemand, ja genau. Das Sideways finde ich scheiße.
Ist so.
Das ist für mich so schwarz-weiß und so plakativ und so Hollywood. Und ja. Da kommt für mich auch keine, es wird zwar irgendwie versucht, unbewusst emotional aufzubauen, aber es kommen für mich keine Gefühle rüber.
Ich mag Paul Giamatti extrem gerne, muss ich sagen. Ich hab's hier gerade mal gegoogelt. Nee, das kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Spannend.
Kann ich dir sehr empfehlen.
Ja, ein gutes Jahr ist natürlich. Ist natürlich auch gesagt. Ich finde, oft hast du so ein bisschen das Thema, also diese Som-Doku, ich finde, das war so das erste Mal, dass das halt wirklich spannend, das irgendwie erzählt wurde, ne? Und ich habe irgendwie so ganz, ganz oft irgendwie, wenn so ein bisschen in Film, Literatur und Musik das Thema Wein angesprochen wird, dann ist es oft so, du sagst, ja, okay, ist ja gut, kennt man, ja, okay, kann man schon so sagen, aber eigentlich so, okay, ja, so ein bisschen belächeln und weitermachen, ne? Stimmt schon, da ist irgendwie, Da wäre es mal Zeit. Hast du diese, ich habe das leider noch nicht gesehen, weil wir kein Apple Plus haben, Drops of God.
Super, ja. Will ich immer gucken, aber ich habe auch dummerweise mit jedem Apple-Gerät immer so eine dreimonatige Freischaltung dort bekommen, aber ich finde die Zeit nicht dafür, das zu gucken. Aber die Story ist natürlich cool. Ja, also da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, dass man halt so sein Erbe von seinem viel zu reichen, keine Ahnung, was das war, Vater, Opa, ja, bekommt, ja, wenn man halt sich mit Wein auskennt und sich da richtig reinnördet. Und der muss super sein. Also das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung, die ich aber nur bedingt vom Hörensagen aussprechen kann. Ja. Aber muss super sein. Hast du es geguckt? Ja.
Nee, eben noch nicht. Wie gesagt, wir scheitern immer daran, dass wir kein Apple Plus Abo haben. Wollten es jetzt aber mal irgendwie mal über die Feiertage zwischen der letzten Staffel Stranger Things und so mal vielleicht irgendwo reinquetschen.
Bist du eher Buch- oder Filmtyp jetzt im Augenblick? Also früher viel gelesen, ist klar, aber findest du deine Entspannung lieber im Film und in den Bildern oder ist es dann trotzdem das Buch, wo man sich ganz, ganz anders reinkämpfen kann?
Total wechselhaft. Ich lese immer in der Sauna. Das ist so mein Go-To. Also es ist.
Darf man das? Also in nicht in Sauna der Sauna, schon, sondern in der Erholungsphase. Nein, ich habe dich jetzt gerade in der Dampfsauna mit dem Buch gesehen.
Ach so, nein, nicht in der Sauna. Also Entschuldige. Auf der Liege nach der Sauna. Okay. Ja, ja, okay. Es gibt Leute, die in der Sauna lesen und ich finde das tatsächlich immer ein bisschen bekloppt. Also wir haben so Zeit, ja, einfach aufmerksame Leute, also schwitzt, naja, anderes Thema. Es ist bei mir extrem wechselhaft, weil ich habe das für mich irgendwann mal versucht, einen Tagesrhythmus zu kriegen. Also ich meine, du kennst das selber, ne? Und auch die Leute wissen das ja. So klar, wir als irgendwo GastronomInnen sind lange wach. So, und dann machst du Feierabend, vielleicht im Regelbetrieb ist das so um Mitternacht oder eins. Und dann bist du ja eigentlich erst an dem Punkt, wo alle anderen um 18, 19 Uhr sind. So, das heißt, eigentlich möchtest du jetzt auch deinen Feierabend noch genießen. Das heißt, du fährst nach Hause, machst einen Wein auf oder sitzt noch in der Kneipe und mit Freunden und dann bist du irgendwann um 3, 4 im Bett, schläfst dann deine 9 Stunden oder deine 8 Stunden und dann stehst du um 12 Uhr auf. So, und irgendwann ist es ja so, dass meine Frau natürlich einen geregelten, also einen 9-to-5 Arbeitsjob hat. So, und dann irgendwann sagst du ja auch, ist ja irgendwie auch kacke, wenn du dann den ganzen Tag schläfst. So, und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu sagen, pass auf, wenn ich morgens aufstehe und direkt zum Sport gehe, dann komme ich super in den Tag rein. So, das versuche ich eigentlich auch jeden Tag zu machen. Und sei es nur eine halbe Stunde irgendwie ein bisschen rumpimmeln dann, ne? Aber es ist so dieser Anreiz, aufstehen, Arsch hoch, raus. So, das heißt, wir stehen auf, dann mache ich uns einen Kaffee, dann trinken wir Kaffee, gucken die Tagesschau und dann gehe ich zum Sport. Und dann ist es ja so, dass du nach dem Sport, ist es ja eigentlich immer noch recht früh. Und dann lege ich mich extrem gerne, wir haben wunderschön bei uns im Fitnessstudio, wunderschön so ein Spa-Bereich Kram, ne? Leg mich da hin und dann lese ich eine halbe Stunde, eine Stunde ein Buch und esse irgendwie schon mal einen Apfel oder so einen Scheiß, ne? So, und das ist für mich totale Erholung, weil da versuche ich wirklich, das Handy wegzulegen und eben nicht zu gucken, was kommt für E-Mails rein, wer schreibt da, was musst du noch machen. Und das gibt mir immer eine super Struktur, weißt du? So, dass man sagt, nee, jetzt ist gerade eine halbe Stunde, ist jetzt alles egal, weil wir das, also ich persönlich bin, ich kann mich schon sehr in ein Überdenken reinbringen, so, dass ich tausend Sachen im Kopf und immer parallel und hier und da und dass du dann sagst, nee, jetzt gerade nicht, jetzt ist kurz lesen. Und zu Hause ist dann deutlich mehr der Film. Und das ist, ich glaube, da gibt's viele Aspekte, ne, was Spannendes. Irgendwie guckt man jetzt irgendwie den epochalen Schlachtenfilm, wo natürlich Bildgewalt ist, oder guckt man irgendwie eine schöne Doku-Reihe oder auch einfach nur irgendwo Schall und Rausch, also irgendwas zum Berieseln, ne? Ist natürlich auch immer gut.
Also Musik und Wein kannst du ja relativ gut kombinieren. Das macht ihr in eurem mehr oder weniger eigenen Podcast oder wo du mehr oder weniger Stammsommelier bist bei Vinyl und Wein. Glaubst du, man kann Film und Wein kombinieren oder ist das denn so abgedreht?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Braucht man das denn?
Also braucht man das zur Musik? Also ich finde schon, dass man mit Musik Wein beeinflussen kann oder teilweise Weinwahrnehmung beeinflussen kann. Sprich, wenn ich jetzt irgendein Hardcore-Punk-Konzert höre und ich mache da irgendwie einen ganz sensiblen Pinot Noir auf, dann tue ich mich schwer damit. Also Maurice Hunt nie von bla bla bla. Ja, wenn ich aber auf der anderen Seite jetzt irgendwie...
Von der Mosel, meinst du?
Ja, oder irgendein Shiraz aus ja, aus dem Australischen, also wirklich dann mit Power und Gegen und ich ja, will vergessen, einmal, also einmal komplett wegblasen und dann.
Ja. Was wir bei uns im Podcast machen, ist natürlich ein anderes Thema. Wir kombinieren ja, also wir trinken Wein und hören Musik. Ich persönlich finde die Kombination auch teilweise schwer. Es ist dann, wo du sagst, okay, pass auf, jetzt hörst du weiß ich nicht, das Pink Floyd Album so und so, das wurde aufgezeichnet in, weiß ich nicht, sagen wir in der Maremma, in der Toskana. Dann suche ich einen Wein aus der Maremma, aus der Toskana. Aber passt deswegen ein Sangiovese mit Pink Floyd zusammen? I don't know. Deswegen, also ich finde die Kombination von Musik und Wein super geil. Ich bin leidenschaftlicher Vinylsammler und höre extrem viel auf Vinyl. Und abends zu Hause zu sitzen, eine Platte aufzulegen und einen Wein zu trinken, ist wundervoll.
Oh, herrlich. Love it.
Oder? So, und auch mit Freunden. So, wir saßen gestern irgendwie großartig mit Freunden und haben ein kleines Weihnachtsdinner gemacht und die ganze Zeit Weihnachtsschallplatten aufgelegt und dann hast du irgendwie von Nat King Cole und dann hast du aber auch dann, weiß ich nicht, die Madonna Christmas Edition oder die Cher Edition und auf einmal liegt Michael Bublé. Und das ist dieses Wechselhafte, ne? Irgendwie neuer Wein, neue Musik, es ist alles immer schön im Rhythmus. Film und Musik, ich weiß es nicht, also ich trinke gerne Wein, wenn ich Filme gucke, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt eine große kombinatorische Fähigkeit suchen würde.
Grundsätzlich hast du Schwierigkeiten mit gewissen Weinen, dass man die mit irgendwas kombinieren könnte, weil so Wein und Speise, manche lebensaktiver, manche lebensweniger aktiv, aber letztlich ist ja eine Grundlage unserer Zunft. Hast du Weine, die dir jedes Mal irgendwie das Genick brechen?
Ich muss dazu gestehen, das ist wahrscheinlich jetzt nicht das, was du auf die Frage hören möchtest, aber ich arbeite ja schon seit echt schon wieder einigen Jahren nicht in einem Restaurantbetrieb, wo es eine Weinbegleitung
gibt. Stimmt, aber du hast ja Pizza.
Genau, und da, Alter, Pizza kannst du alles. Und
Pizza muss man ja auch irgendwie begleiten irgendwie.
Ja, aber
echt, ist
ja,
das so?
Also ich dachte, Idealfall, Pizza wäre Pizza extrem Rotwein, schwer. So, ne? Pizza und leichte gekühlte Rotweine, Murder Match, klar. So, jetzt stellst du dir noch vor, dass da irgendwie noch so ein bisschen Tomatensoße, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Nduja, Fettbasilikum, noch ein bisschen Mozzarella, ey. Und dazu reißt du dann halt irgendwie, klar, jetzt könnte man sagen, safe call, machst du einen schönen Dolcetto aus von was weiß ich, Roagna oder so ein Kram, was einfach ein geiles Match ist. Aber du kannst natürlich auch super irgendwie ein Beaujolais machen oder was weiß ich, irgendwie was Leichtes aus dem Durotal oder sowas. Ich finde, ich glaube oft, das ist ein folgendes Thema. Ich persönlich habe mich nie wirklich sehr wohl gefühlt in dieser ganz klassischen Weinbegleitung im Menü. Das war nie meine Stärke. Klar hat
als,
man das...
Als Gastgeber oder als Sommelier? Gast?
Als Sommelier.
Als Sommelier, okay.
Ich hab nie wirklich gerne Weinbegleitung geschrieben, tatsächlich. Irgendwas habe ich da nicht in mir drin, dass mir das so leicht zufliegt. Ich meine, ich habe mit einigen echt tollen Leuten zusammengearbeitet oder unter tollen Leuten gearbeitet, die da ein wahnsinniges Feingefühl und Händchen für hatten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen zu grobschlächtig für sowas. Ich persönlich bin auch jemand, ich lege da persönlich, kann man mich jetzt verkreuzigen, auch nicht so viel Wert drauf. Also wenn ich essen gehe, ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal eine Weinbegleitung genommen habe. Ich möchte gut essen, ich möchte gut trinken. Und für mich, in meinem Kopf, in meiner Welt, funktioniert das, wenn das Essen gut gemacht ist und der Wein gut gemacht ist. So, und klar können wir dann darüber reden, ob jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ein 89er Bordeaux die perfekte Begleitung zu einem, Sashimi von der Bachforelle ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ich muss ja auch nicht die Bachforelle mit dem Bordeaux runterspülen. Weißt du, was ich meine? So, das ist, ich kann ganz, ganz viel Spaß haben mit Wein und Essen und auch begleitend. Aber was, ja, also für mich ist, bei uns im Restaurant ist es easy, ne, dann hast du halt ein, weiß ich nicht, ein schönes Tartar auf Focaccia mit Parmesan, ja, dann machst du davon schön Weingutkranz, Chardonnay haben wir im offenen Ausschank, funktioniert total geil, leichte Schärfe, Käse, ne, Umami, bisschen im Holz ausgebaut, so, und dann hast du, weiß ich nicht, was hatten wir jetzt irgendwie gerade, Lobster Mac and Cheese, funktioniert überraschend geil mit einer Spätkäse. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, kann ich mir vorstellen.
So, also.
Aber du hast es dann schon, dass du, wenn du irgendwelche Sachen kombinierst, dass sich das bei dir geschmacklich auflöst, du das irgendwie imaginär dir vorstellen kannst, wie großartig das ist, mit einmal die Englein singen.
Ja, natürlich. Ich glaube, das hast du schon in dir drin, ne? Und ich glaube, es gibt so gewisse Gerichte und gewisse Weine, da hat man direkt so eine Assoziation hin, so, boah, das wird zusammen gut sein.
Und darauf freust du dich nicht? Also, da geht dir keiner ab, da kriegst du keine emotionale Erektion?
Nicht so richtig, nee. Also schon, aber es ist eine das ist nur so ein Halbharter dann. Das ist, da denke ich mir so, also weißt du, wie ich meine?
Ja,
das
ja.
Ist klar, also Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich das nicht in mir, so diese so gedachte Emotionalität. Guck mal, weißt du, jetzt zum Beispiel, ich weiß, morgen Abend, wir sitzen zu Weihnachten bei meinen Schwiegereltern und es gibt Rouladen. So, und jetzt gucke ich hier gerade auf meinem Balkon und da steht eine Batterie an geilem Scheiß. Und jetzt könnte ich überlegen, boah, klar, ey, ich sehe da jetzt gerade irgendwie so aus dem Augenwinkel den 2019er Cabernet Sauvignon von Bouillard Vineyard, aber ich sehe da auch eine Flasche Alox Corton und ich sehe da noch irgendwas Gereiftes aus dem Bordeaux und all das sehe ich und ich denke, boah, das könnte alles funktionieren, aber mir geht richtig einer ab, wenn ich das einfach morgen alles aufreiße und trinke. Da habe ich Bock drauf, weil ich weiß, das wird alles funktionieren und das wird alles miteinander Spaß machen, aber die wirkliche emotionale Bereicherung ist für mich, dass ich sage, boah geil, ich werde morgen mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern ein paar wirklich schöne, seltene Weinflaschen aufreißen und das wird alles richtig lecker.
So. Und du findest es damit alles so ein bisschen überproportioniert dargestellt, wenn jemand so und darauf musst du achten und das und der Säure und tralala und dann
ja, perfekt Match? Ja, ich finde es manchmal ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ich finde es manchmal anstrengend und also mir persönlich geht es manchmal auf den Sack so. Aber das ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Einstellung zu dem Thema, weil wahrscheinlich, weil ich es nie gerne gemacht habe, ich ein bisschen genervt davon bin. Weißt du, wie ich meine? So, das ist ja,
total.
Ich macht ja total Sinn, wenn da jemand sagt, pass auf, zu diesem Sashimi von der Bachforelle, da ist noch ein Gurkenmolkesud dabei, irgend so eine bekackte Kresse und noch eine Holunderblüte. Dann macht das ja total viel Sinn, wenn wir uns überlegen, okay, warte mal, Säure wäre vielleicht ganz nett, weil Zitrus und so pusht das hoch, aber wir haben ja auch Molke, dann vielleicht auch so eine gewisse Eleganz wäre schön, Holunder, okay, wir haben jetzt schon so ein bisschen was Duftiges und so ein Kram. Ich verstehe das schon. Ich glaube, mich interessiert so nicht. So, weil ich mir denke,
was interessiert dich beim, also ich kann das total nachvollziehen, weil man müsste es ja dann auch weiterdenken und müsste über die Temperatur des Weins, bei welcher Temperatur und tralala und welches Glas und vor allen Dingen auch in welcher Dramaturgie trinke ich das Ganze. Also müsste ich den Wein in den Mund nehmen, müsste ihn runterschlucken, dann 5 Sekunden warten, damit ich dann das Sashimi dazu nehme, damit ich genau die richtige Intensität von diesen 4 Cl, die ich trinken musste, auf der Zunge habe und genau dieses perfekte Match habe. Also spielen so viele Faktoren da eine Rolle und da reden wir noch gar nicht über Zähneputzen, das genau 5 Stunden vorher stattgefunden haben muss, damit man eben auch keine Reste mehr hat und dass man bis dahin auch nicht
mehr das ist was,
also von dem her, dass wir bei diesen japanischen urreinen Gedanken, den wir damit leben. Ja. Aber jetzt, wenn du bei deinen Eltern, Stiefeltern etc. bist und ihr Wein trinkt, ist da irgendwas außer das Gefühl, die Menschen, das Gespräch wichtig? Also sind Gläser für dich dabei wichtig? Kühlst du die Weine vor, wenn die jetzt gerade schon auf dem Balkon stehen? Öffnest du die irgendwie vorher? Karaffierst du? Hast du irgendein Tool, was sonst keiner kennt, was ihr nur in Hamburg habt, was man unbedingt kennenlernen sollte? Oder wie spielst du damit? Also gar nicht mal so die Situation im Restaurant, weil da arbeitest du in der Pizzabude und da ist das wahrscheinlich schon wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Aber wenn du selber zu Hause dich richtig gehen lässt. Was ist so dein,
wir sind ja
Dirty trotzdem. Pleasure? Was ist dein Ding? Was liebst du?
Dirty Pleasure ist mal gut. Also ey, am Ende des Tages sind wir ja immer noch zivilisierte Menschen, ne? Und selbstverständlich gehört ein gutes Glas dazu. So, und jetzt zum Beispiel mein Go-To-Glas momentan ist hier, ich stehe da total drauf, von Riedel, dieses Old World Pinot Noir Glas, weißt du? Das steht irgendwie, wir waren im Schwarzen Adler dieses Jahr das erste Mal und da hatte ich die Gläser das erste Mal richtig auf dem Schirm, wo ich sage, das ist so arschkonservativ, so klassisch und einfach so gut. Es ist ein so wunderschönes Burgunderglas. Und klar, ich liebe auch meine ganzen Zeitung-Burgundergläser im Schrank. Und irgendwie, wenn ich so abends einfach einen Wein trinke, dann gehen wir da auf ein Gabriel-Glas. Und Champagner würde ich jetzt vielleicht ein Riesling-Riedelglas nehmen. Aber eigentlich, also das ist so ein bisschen, wir haben es dann irgendwann mal angefangen, meinen Schwiegereltern zum Beispiel gute Gläser, also Gläser zu schenken, in dem Fall waren sie auch Gabriel oder Gabriel Gläser, glaube ich, wo man sagt, ich finde das schon wichtig, dass du aus einem adäquaten Glas trinkst. Wenn ich jetzt sage, ich sitze in Paris irgendwo auf dem Trottoir und da kommt da irgendjemand und gibt mir halt einen Wein in so einem kleinen Wasserhumpen, dann ist das auch okay, weil dann ist das Kultur in dem Moment. Aber wenn ich sage, ich sitze beisammen und möchte gute Weine trinken, dann muss ich auch gutes Glas dazu haben. Und dann gehört es auch dazu, dass der Wein die richtige Temperatur hat und dass der Wein, wenn gegeben nötig, auch die gewisse Belüftung in der Karaffe hatte. Ich Das muss schon sein, oder? Also, wie siehst du das? Wie macht ihr das zu Hause?
Finde ich auch.
Also, oder? Also,
ich mag das total gerne, wobei ich ganz klar sagen muss, dass ich zu Hause weniger in dem Sinne schon Weinkultur habe, als in den Läden, wo ich gearbeitet habe, wo ich das richtig versucht habe, so total auszureizen. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich gewisse Ansprüche an Temperatur, Gläser etc. Ich habe mir auch witzigerweise für zu Hause, kennst du diese ganz einfachen Wassergläser? Also diese wirklich, ja. Die... Und die habe ich mir für zu Hause gekauft, um so einen einfachen Bordeaux einfach auf der Terrasse draus zu trinken.
Finde ich geil.
Also um dieses Gefühl genau zu haben, weißt du, wenn du deinen vertrockneten Sommerblumen, Rosen, Grasstrauch dann irgendwie auf der Terrasse draußen hast, und dann kommst du mit diesem Glas, sitzt dann so ganz leger dort, guckst halt so einfach in das Nichts hinaus und genießt es. Und da wäre so, ja, so ein richtiges mundgeblasenes Weinglas, wäre total deplatziert dabei.
Weißt du, was ich
cool finde? Und daher ist das für mich auch eine ganz andere Art der Weinkultur.
Ja, sag aber mal. Weißt du, was ich daran wunderschön finde?
Blumenstrauß.
Extreme. Entweder gebe ich einen extremen Scheiß drauf und sag, nee, Alter, ich trinke das jetzt einfach aus so einem bumsbanales Wasserglas und kann genauso viel Spaß haben, wie wenn ich sage, ich gehe voll extrem, es muss richtige Karaffe, richtiges Glas, richtige Temperatur und sein. Das finde ich total gut, dass es irgendwie möglich ist und erlaubt ist in dieser ganzen Weinwelt, zu sagen, beides hat einen Platz und beides hat ein Dasein.
Ich glaube, dafür brauchst du aber ein Standing und eine Meinung. Also dafür musst du erstmal dich selber auch gefunden haben.
Gut, klar.
Hast du ja im Prinzip auch in den beiden Richtungen, die ich dir zuordne, Natural auf der einen Seite, Bordeaux auf der anderen Seite. Also krasser geht's ja nicht auseinander. Und so dann lässt sich eben auch in dem beschrieben, was du sagtest. Dass du sagst, auf der einen Seite jedes Gramm an Aromatik oder süße Säure rausschmecken, auf der anderen Seite einfach nur Köppennacken, Lindensacken.
So nämlich.
Und ich glaube, das muss man erst finden. Wie kam das bei dir? Wie bist du zum Wein gekommen? Also gab's da irgendwie mal jemanden, der dich an die Hand genommen hat, dir die Haare gekämmt hat und gesagt, ab heute so und so? Oder du wolltest sein wie Hendrik Thoma, wenn wir gerade in Hamburg sind? Oder gibt's irgendwie einen Moment, wo du sagtest, boah, und das kann nur Wein? Und wie bist du zum Weinmenschen geworden?
Es ist leider tierisch unromantisch bei mir gewesen alles. Ich finde das immer ganz spannend, wenn dann Kolleginnen und Kollegen erzählen, ja, und dann war ich da und hier und da. Bei mir war es wirklich einfach nur, dass ich ein wahnsinnig schlechter Schüler war und dementsprechend meine akademische Laufbahn einfach sehr früh beendet war. Und ich hatte irgend so einen Berufsberater, der mir dann mit 16 ans Bein gelegt wurde. Und der hat dann mich angeguckt und dann gesagt, ja, gehen Sie doch mal in die Hotellerie, vielleicht klappt's mit dem Reden. So, ja, okay, du blödes Arschloch, dann mache ich das halt. Hab mich, glaube ich, initiativ bei irgendwie 10 der schlechtesten Hamburger Hotels beworben, weil ich natürlich gar keine Ahnung von der Materie hatte, und wurde dann genommen im damals Mercure Hotel Hamburg Airport. Die letzte Kackspelunke dieses Landes. Ich glaube, das Hotel wurde 3 Jahre später geschlossen und hat, ich glaube, da 2 Jahre davor den Preis für das schlechteste Hotel Deutschlands gewonnen. Krass. Der kleine Jonas kam dann mit 17 Jahren, glaube ich, an. Und ich fand es komplett frustrierend. Es war traurig und einsam. Und du bist den ganzen Tag nur im Housekeeping rumgerannt. Und ich hab dann da irgendwie ein-, zweimal in der Küche ausgeholfen. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend und stark. Und dann kam es so ein bisschen, dass mein damals bester Kumpel hatte damals im Cebul schon seine Ausbildung angefangen. Und dann haben wir es irgendwie hingekriegt, dass ich auch einen Ausbildungsplatz im Cebul bekommen hatte, zum Restaurantfachmann dann, aber erst zum Folgejahr. Und dann wurde ich auch in dem Hotel gekündigt, innerhalb der Probezeit noch fristgerecht, weil man wahrscheinlich auch gemerkt hat, wie wenig Motivation ich für das ganze Thema habe. Und habe damals dann, wurde sich zu Hause darauf geeinigt, dass wenn ich denn zu Hause bleiben will, dann müsste ich auch Geld verdienen. Und habe damals angefangen, bei Gauss zu arbeiten. Und Gauss hat damals in Hamburg seine erste Filiale aufgemacht. Das muss 2010 gewesen sein. Und ich war damals 17 und bin da reingerannt und habe dem Filialleiter, und der damalige Filialleiter war früher Gastronom und hatte früher ein Sternelokal. Und der hat mich dann eingestellt. Und ich glaube, nach 3 Monaten habe ich dann die Schichtleitung da gemacht und habe dann da, glaube ich, entspannte 60, 65 Stunden in der Woche gearbeitet und hatte einen Vollzeitjob und habe mit 17 ein sehr gutes Gehalt verdient. Krass. Und irgendwie und kam es immer wieder dazu, dass das Thema Wein oder gute Getränke und Essen ein Thema war zwischen meinem Chef und mir damals. Und wir waren auch öfters unterwegs, irgendwie so jetzt nichts Spektakuläres, aber irgendwie schon auch cool. Also ich werde es nie vergessen, wir saßen mal irgendwie auf dem Kiez, auf der großen Freiheit, in irgendeiner richtig alten Kneipe und haben Champagner getrunken. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich einen Champagner wirklich getrunken habe. Es war auch wirklich nichts Besonderes, es war Nicolas Feuillade. Aber für mich, wie ich weiß, dass wir Sambuca dazu getrunken haben.
Oh, geil.
Also es war so das erste, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so also total aus dem Off, und aber irgendwie so. Und dann kam ich ja in die Lehre. Und das Cebul ist für mich, also Frau Cebul ist so das, was man vielleicht da seine Mentore nennen könnte. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor ihr und halte sie immer noch sehr gut in Ehren und Gedanken, weil die hat mir 3 Jahre extrem in den Arsch getreten. Und das habe ich gebraucht. Und es gab Wein im Cebul und es war immer eine nette Karte. Und irgendwie fand ich das immer sehr spannend und das Thema Wein fand ich total interessant. Und aber irgendwie wusste ich nie, wie ich da hinkomme. Und dann habe ich, und das war damals sehr schön, in der Berufsschulausbildung konnte man den WSET damals noch als Wahlpflichtkurs machen. Und da habe ich dann Level 1 und 2 gemacht. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich angefangen zu trinken und zu probieren und mich da reinzuarbeiten. Dann bin ich nach der Ausbildung, war ich ein kurzes, halbes, schönes Jahr im Witwenball, was ja in Hamburg nur wirklich auch eine sehr tolle Instanz für gute Weine ist. Und da habe ich dann noch mehr Wein getrunken. Und dann wurde es immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann war es irgendwann um mich geschehen. So, und dann
hat es. Es gab aber nie diesen Moment, wo du gesagt hast.
Nee, irgendwie nicht.
Wow.
Okay. Also leider eigentlich, ne? Also es gibt im Nachhinein.
Nee, ist egal.
Glaube ich, ich hätte ihn gerne gehabt, weißt du, wie ich meine? So, dass man irgendwie mal sagt so, ey, Alter, diese Flasche Wein, die hat alles in meinem Leben verändert. Also ich glaube, im Nachhinein gibt es ungefähr 47.000 Flaschen Wein, wo du sagst, oh, werde ich nie vergessen. Aber so der Startschuss irgendwie, der war, das kam irgendwie so selber. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich war damals auch noch deutlich, ja, unruhiger und alles Mögliche. Und irgendwie war alles sehr schnell und es hat sich immer alles sehr schnell entwickelt. Und dadurch war es irgendwie nie so der eine Moment. Nee. Aber ist, wie es ist, ne? Also, mein Gott, am Ende des Tages ist man da, wo man ist, irgendwie, glaube ich, aufgrund von ganz vielen kleinen Zufällen. Und irgendwo hat da auch viel Kosmos mitzuspielen und Momente und Begegnungen. Und ja.
Denke ich auch, dass es da eben kein, wie zum 80. Mal jetzt gesagt, kein richtig und kein falsch gibt, solange jemand seinen eigenen Weg entweder zum oder mit dem Wein findet. Gab es mal irgendeinen Laden, der dich beeindruckt hat? Also ein Weinladen oder irgendeine Weinbar oder irgendein Restaurant mit der Weinkarte oder irgendein Weinmensch, wo du selber Gast warst und wo du sagst, boah, hier würde ich gerne wohnen.
Also ich glaube, es gibt so viele, viele tolle Läden. Für mich es ist London zum Beispiel. War mal ein sehr prägendes Erlebnis im Hyde. Es hatte 1 Stern, ist da direkt am Green Park. Und dazu gehört ja auch das Hedonism. Und die Hedonism-Weinhandlung ist bestimmt einigen Begriff. Das ist Weinhandlung, ne? Also, da kannst du IKM, glaube ich, bis 1847 runterkaufen und Großformate und die stärksten Flaschen der Welt. Und wir waren damals, das müsste jetzt so 5 Jahre her sein, waren wir da zum Essen. Und dann kriegst du da diese Weinkarte in die Hand gelegt und bist am Ende völlig überfordert. Und also das werde ich nicht vergessen. Ich glaube, in Paris gibt's ein Restaurant, das werde ich nie vergessen. Da komme ich, Le Climat heißt das. Es hat auch 1 Stern, hat ein fantastisches Lunchangebot. Ich glaube, 3000 Positionen, nur Burgund auf der Karte. Wir sind da komplett,
wow,
komplett zugrunde gerichtet, irgendwie nach 6 Stunden. Mittagessen wieder rausgekrochen. Wien hat so Läden, ne? Das Heunisch und Erben in Wien oder das Mast, das sind alles so Läden, wo ich sag, da fühle ich mich so wohl. Und große Weinkarten, ich liebe große Weinkarten. Ich liebe, wenn du Auswahl hast und in die Tiefe gehen kannst und nicht nur in die Jahrgangstiefe oder in die Weingütertiefe, sondern vielleicht auch irgendwie in die Tiefe der Herkünfte und all so ein Thema, ne? Und diese ganzen Variationen. Ich fand Hendrik Thoma tatsächlich immer als so sehr spannend irgendwie, was der so alles getrieben hat irgendwie, ne? Weil es ja, wie gesagt, ist ja Hamburger und ansonsten muss ich gestehen, nee, also es gibt, glaube ich, auf der ganzen Welt, also das schöne, fantastische Kolleginnen und Kollegen, von denen man sehr, sehr, sehr viel mitnehmen konnte und immer gerne irgendwie sich auch Sachen abguckt und anschaut. Aber ja, am Ende des Tages, glaube ich, sind so prägend so ein paar kleine Momente in einigen kleinen Läden, ne?
Red Moon Sparkling ist eigentlich nichts anderes, als wenn ein Apfel beschließt, mit einmal Rotwein zu spielen und dabei nüchtern bleibt. Ich würde mal ganz von vorne anfangen. Also, manchmal fühlt sich Südtirol an wie ein absolut geheimes Labor der Natur. Die Dolomiten ragen wie Kulissen einem Tolkien-Film. Darunter Obstgärten, die sich erstrecken, als wollten sie den Himmel küssen. Und irgendwo dazwischen versteckt sich eine Apfelsorte, die sich sagt, ich bin nicht nur zum Beißen da, ich will leuchten, ich will prickeln, ich will Aperitivo sein. Aber bitte ohne die Reue am nächsten Morgen. Und da heraus resultiert der Red Moon Sparkling alkoholfrei aus Bozen. Also im Prinzip ein Getränk, das aussieht wie ein Rosé-Sekt auf Abwägen, schmeckt aber wie ein Sommerabend in Italien und beweist, dass wahre Magie nicht in der Promille liegt, sondern in den Anthocyanen. Oder anders formuliert, Bozen und die roten Äpfel ist eine Liebesgeschichte mit Antioxidantien. Stell dir vor, in den Tälern Südtirols und Veneziens auf über 100 Hektar ausgewählter Plantagen wachsen sie, die Red Moon Äpfel. Eine Cuvée aus zwei rotfleischigen Sorten. Der eine wird RS1 und der andere RM1 genannt. Also nicht nur von außen rot, sondern auch das Fruchtfleisch. Keine Färbung, kein Trick. Die intensive rote Farbe kommt pur von den Anthocyanen. Also denselben Pigmenten, die dem Rotwein seine Gesundheitsaura verleihen. Wir haben gerade Januar, manch einer trinkt weniger Rotwein, der perfekte Ersatz. Polyphenole, Vitamin C, Ballaststoffe, Mineralien in Höchstkonzentration. Ein Apfel, der nicht nur knackt, sondern quasi medizinisch wirkt und trotzdem so verführerisch schmeckt, dass man ihn nicht verstecken will. Dahinter steckt die Fruit GmbH in Bozen. Und die hat die geniale Idee gehabt, daraus etwas zu machen, das die Aperitivo-Kultur komplett auf den Kopf stellt. Ernte im September und Oktober und wirklich nur die besten Früchte. Dann schonende Kaltpressung, um die inneren Werte zu erhalten. Pasteurisierung und ein Hauch Kohlensäure. Gerade mal 0,4%. Darum heißt er 99,6%. Und das sind 99,6% pure Red Moon Apfel. Kein Zuckerzusatz, keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Vitamine. 100% natürlich. Vegan, nachhaltig und so intensiv, dass es fast unfair gegenüber normalem Apfelsaft ist. Und genau dieses Produkt ist die wahrscheinlich tiefste Errungenschaft in der alkoholfreien Revolution. Während viele Hersteller Alkohol erst mühsam entfernen müssen und dabei die Getränke sehr, sehr oft die Aromen und oftmals auch die Seele verlieren, entsteht Red Moon von Anfang an ohne Promille und behält aber dabei seine Komplexität, seine Frische, seine Eleganz. Also, wir haben hier einen botanischen Aperitif, der im Premium-Bars als Mocktail-Basis gefeiert wird, als natürlicher Energy-Drink ohne Koffein-Crash und als gesunde Alternativen zu zuckrigen Softdrinks. Über 1500 Tonnen Äpfel pro Jahr. Stetiges Wachstum. Und Südtirol zeigt der Welt, wir können nicht nur Wein, wir können auch die Zukunft des Feierns ohne Kater. Ja, in einem Land, wo Aperitivo ein Ritual ist, sprich Aperol Spritz, Campari, Prosecco, kommt ein Apfel und flüstert. Ich kann es auch, nur besser, nur gesünder, nur nüchterner. Red Moon ist definitiv nicht nur ein Trend, es ist eine philosophische Antwort auf die Frage, wie Genuss in einer bewussten Zeit aussehen kann. Farbe und Geschmack direkt aus der Natur, keine Kompromisse bei der Qualität, aber voller innerer Werte, die Körper und Seele gut tun. Ein Getränk, das feiert, ohne zu betäuben, das leuchtet, ohne künstlich zu sein, das verbindet alpine Frische und mediterrane Leidenschaft. Also, wenn du Red Moon Sparkling im Glas hast, spürst du plötzlich, wie ein Apfel den Mond erobert. Rot prickelnd, tiefgründig gut. Manche brauchen Alkohol, um rot zu sehen. Dieser hier macht die Welt rot. Aus purer Natur. Mit Antioxidantien als Bonus. Und einem Grinsen, das bis zum nächsten Morgen anhält. Ein roter Apfelschaum. Der Beweis, die besten Partys finden im Kopf statt. Und manchmal auch in Bozen. Salute. Auf den roten Mond. Auf dich. Ohne Reue, nur mit magischem, gesunden Leuchten. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Und ein Wunschladen, wo du gerne mal für einen Tag arbeiten würdest? Oder für eine Woche oder wie auch immer? Also wärst du die Geschichte in Paris arbeiten. Oder ein...
Ja, im Tantrismus gönnt man sich mal, glaube ich, mal ganz guten Tag austoben.
Würdest du dich da disziplinieren? Also würdest du da versuchen,
ich würde mir sehr schwer fallen,
zu sein, oder also, wärst du Jonas?
Ja, also lustigerweise, das Hannes und ich, wir haben eine kleine Geschichte miteinander, weil ich Sabine Eichbauer mal in München sehr lustig kennengelernt habe und wir sie mal in der Toskana besuchen durften auf ihrem Weingut. Deswegen ganz große Toskana-Liebe auch. Ich glaube, in solchen Läden könnte man tatsächlich man selber sein. Und also in solchen Läden, es gibt so Läden, die verstehen, glaube ich, was wichtig ist, ne? Und das ist halt einfach nicht, dass du da jemanden reinwirfst, dem die Persönlichkeit im Spind lässt und dann was Neues übermalst, sondern dass du halt Leute ihr naturell beibehalten lässt und natürlich sich trotzdem vielleicht ein bisschen anpassen, ne? Also ist vielleicht schon natürlich der Anzug obligatorisch dann als Dienstkleidung gehört natürlich dazu, aber eine gewisse Persönlichkeit darf man sich, glaube ich, doch beibehalten. Sowas finde ich immer schön, wenn du in Läden unterwegs bist, wo sowas möglich ist, wo du halt siehst, die Leute sind sie selber. Und ob du jetzt privat vielleicht eher eine Baggy tragen würdest und dann beruflich vielleicht eine lange Hose, das ist ja alles scheißegal und das ist auch nicht wichtig, aber dass du merkst, die Leute können ihre eigene Identität leben, Persönlichkeit leben und es wird einem Raum und Platz dafür gelassen. War ja lange genug.
Und Tantris ist ja das beste Beispiel letztlich dafür, weil du hattest Paula Bosch, danach hattest du Justin, dann hattest du Julian Grunwald, also konträrer geht's ja eigentlich in der Art gar nicht und jeder hatte seine eigene Präsenz dort und konnte sich dort richtig ausleben, jetzt auch mit Igor Norris, also von dem her super, super, super schönes Beispiel. Und ja, Sabine Eichbauer mit ihrem eigenen Weingut, ich glaube, das kann sehr gut prägen. Hattest du selber mal den Wunsch, ein Weingut
hat dann das zu gründen? Nicht jede und jeder in der Branche schon mal gehabt? Also, ich habe tatsächlich so die Traumvorstellung, ne? So Best-Case-Szenario, kauft man in Italien, in der Toskana, sich ein Anwesen, so, also das ist tatsächlich bei uns ein bisschen der Plan, dass man sich irgendwann, also wir leben ja in Hamburg und in Hamburg Eigentum kaufen ist extrem ungeil, das macht überhaupt gar keinen Spaß.
Wollte ich gerade sagen, ist nicht so einfach, genau.
Nee, also da kannst du, glaube ich, leichter ein funktionierendes Weingut kaufen. Und unsere Idee war immer mal, dass wir
zum gleichen Preis.
Ja, die wahrscheinlich. Für die zwei Zimmer in Eimsbüttel, ne? Scheiße, ey. Dass man sagt, irgendwie, irgendwann so, wenn man mal älter ist, dass man nach Italien geht und dann hast du da dein Häuschen und Gästezimmer und die Freunde kommen vorbei und es wird Peter Fox aufgelegt und wir sind alle Toskana Fanboys. Das wäre schon geil. Und irgendwie, weißt du, wenn dann noch irgendwie so 0,1 Hektar Weingärten stehen, ist doch nett. Und wenn es nur für den Vino Tavola reicht, hinterher, den du dir dann aber selber irgendwie machst, fände ich schon cool. Mal also selber Wein für sich selber machen. Also mit dem Anspruch, das zu verkaufen, glaube ich nicht. Aber so für den Hausgebrauch fände ich schon schön, oder? Also, weiß nicht, hat doch bestimmt jede und jeder schon mal drüber nachgedacht, oder?
Glaubst du nicht, dass du da der stärkste Kritiker deiner selber wärst und du aufgrund dessen, deiner aktiven Trinkerfahrung, dann dich mehr oder weniger mit dem hässlichen Sein dort zufrieden geben wirst, musst und so weiter? Oder
kannst du natürlich
könntest
auch
du dich darin fallen lassen und sagen, weiß ich nicht. Also da
also ich glaub,
gehst du allgemein mit Kritik um. Als wenn du jetzt zum Beispiel in der Toskana unterwegs bist und du probierst in irgendeine Brühe, die halt irgendein Ex-Sommelier dann produziert hat, würdest du dem sagen, dass das scheiße ist, was er da gerade irgendwie auf die Flasche füllt? Oder also, wärst du dann höflich und wohlerzogene Hamburger?
Ich bin sehr gerne höflich, muss ich dazu sagen. Es kommt immer sehr drauf an. Also ich kann mit Kritik schon umgehen, wenn sie berechtigt ist. Aber Kritik auszusprechen, finde ich, mir fällt das oft nicht unbedingt sehr leicht, ne? Also wenn ich jetzt, ich meine, so, man merkt es ja spätestens, also das ist ja auch so ein Entwicklungsprozess, ne? So, wenn ich jetzt irgendwie gucke, ich hab ein Team mit irgendwie, sind 6, 7 Festangestellte plus noch Teilzeit und Aushilfen, da ist man ja im Grunde den ganzen Tag Anmerkungen machen und am Schauen, ne, irgendwie, wo funktioniert was funktioniert nicht. Wenn du jetzt da irgendwie einen Kollegen oder eine Kollegin findest und die brüht da echt so eine Pisse zusammen, ich glaube, vielleicht hätte man das Glück, dass diese Person das selber weiß, dass das nicht schmeckt. Weil, also fairerweise, ne, ansonsten wäre ich, glaube ich, sehr hanseatisch und sagen, ja, das ist doch lecker, ne, so. Schön, danke, wir müssen los, ne? Ja. So, also, es ist auch wirklich fies, ne? Also dann jemandem zu sagen, boah, ey, du, Alter, hast du das mal probiert? So, das ist, soll das so viel Flüchtige haben?
Schwierig, ne?
Ja, gibt's da noch was anderes außer Naturwein für den, für diese Geschichte? Also, das also so als Namensfindung. Nein, wobei ich dann nicht Naturwein bashen möchte, nur es ist halt so eine traurige Phase gewesen, wo genau sowas dann als solches abgefüllt wurde.
Ja, und irgendwie alle sagen, ja, wie geil das ist, ne? Und irgendwie im Nachhinein merkt man so, na hey, ja, so geil war es ja auch nicht, ne? Ja, so, ja, vielleicht waren es auch einfach nur Weinfehler. Aber ja, ich fände das schon
Buch lesen müssen, ja.
Ja, irgendwann mal so ein bisschen selber was abfüllen. Ist doch eine nette Vorstellung. Und wenn es halt nicht schmeckt, schön, dann machst du halt erst.
Also gerade wenn man das auch leben kann.
Ja.
Ist auch eine Möglichkeit. Ja, wird auch teilweise teuer und erfolgreich verkauft.
Mhm.
Aber es sind ja dann eben auch diese Geschichten, wenn man da hinfährt und zu den Produzenten fährt und das dort vor Ort erleben kann, wo man auch von lernen kann. Gibt's da irgendeine Geschichte, die du erzählenswert findest? Erlebt haben wir ja viel. Ich glaube, im täglichen oder wenn wir selber unterwegs waren. Irgendwas, was dich geprägt hat, wo du gesagt hast, entweder sowas möchte ich nie wieder erleben oder toll, dass ich das erleben durfte?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, so mit all diesen ganzen Weingutbesuchen, die man irgendwie hinter sich hat, verschwimmt sowas vielleicht. Jetzt überlege ich mal. Also ich glaube, also was mir so einfällt, ist ein Weingutsbesuch, der ein sehr prägendes Erlebnis war, weil es, glaube ich, der chaotischste Weinbesuch aller Zeiten war, den ich je hatte. Da waren wir in Madrid. Bodega Marañones. Und das war mitten zu Corona.
Aha.
Und ich glaube, das war tatsächlich irgendwie so 2-3 Tage, bevor der letzte Lockdown aufgehoben wurde. Und wir haben uns irgendwie aus dem Land rausgeschummelt und haben uns, ich glaube, wann war denn das? Das müsste so im April oder Mai oder so gewesen sein. Und es war total geil, egal, weil wir haben uns irgendwie aus dem Land rausgeschafft und waren in Madrid. Und in Madrid hat's irgendwie, gab's Corona nicht mehr so richtig gefühlt. Und dann haben wir uns ein Weingut vermitteln lassen. Es war so cool, weil wir kamen da an und es war, also wir mussten da irgendwie hinkommen, so, und dann bist du jetzt ja in Madrid, wir sind dann irgendwie mit E-Scootern zum Hauptbahnhof, dann haben wir da auf einen Reisebus gewartet, dann kam dann irgendwann ein Reisebus, in den sind wir dann noch eingestiegen, dann sind wir eine halbe, dreiviertel Stunde aus Madrid rausgefahren, ins Nirgendwo, dann sind wir irgendwo ausgestiegen, sind dann nochmal eine halbe Stunde gestanden, dann vor einer Lagerhalle. Und es war das unromantischste Entering of a Winery, das ich je erlebt habe. Weil es wirkt, es war nichts. Es war einfach nur eine 5 Meter hohe, aus Metall bestehende Lagerhalle mitten im Nirgendwo. Und dann kam da irgendwann ein Auto vorgefahren und da stieg eine sehr nette junge Frau aus. Die hatte dann einen Zettel aus der Hosentasche geholt und hatte von diesem Zettel dann auf Englisch abgelesen: Very welcome to the winery. My name is,
nein,
das war wahrscheinlich so ein Strich. Jessica. the plan for today. Und es war so, so goldig, weil ich glaube, eigentlich wollte man uns da wahrscheinlich gar nicht haben. Und dann musste dann da wahrscheinlich eine arme Mitarbeiterin, die kein Englisch kann, sich auch, die wusste jetzt, das, vielleicht war es eine Büromitarbeiterin, ich weiß es nicht. Wein war jetzt jedenfalls nicht ihr Ding. Und liest uns dann diesen Zettel vor, dann hat sie uns in das Auto gesetzt und ist mit uns nochmal 20 Minuten irgendwo ins Nirgendwo gefahren. Und das habe ich das erste Mal gesehen, das war total geil, diese Nestweinerziehung, ne, die du ja im Entrida hast, ne, und diese teils über 100 Jahre alten, wurzelechten Rebanlagen, und das war irre, das zu sehen, und es war total geil, weil wir hatten den Spaß unseres Lebens da oben rumzuheiern, und ich glaube, sie wollte eigentlich wieder nach Hause ins Frei. Und dann sind wir dann da irgendwie rum, irgendwie eingestiegen, zurück in diese Lagerhalle gefahren. Und dann haben wir noch die Lagerhalle, da standen dann relativ viele Betontanks und Zementtanks und so ein ganzer Kram. Und dann haben wir da irgendwie noch 3 Flaschen Wein gekauft und sind dann, und dann sagten wir sie noch, wie kommen wir denn nach Hause? Und dann sagte sie, ja, das weiß ich auch nicht, aber alles Gute. Wir sind ins Auto gestiegen und weggefahren. Und ich glaube, wir haben dann irgendwie fast 2,5 Stunden wieder zurückgebraucht, weil der Bus fuhr dann nicht mehr. Dann mussten wir zu einer anderen Bushaltestelle, aber Google Maps ging nicht. Und es war ein wildes Hin und Her. Long story short, ja, nicht jeder Weingutsbesuch ist immer so romantisch, wie man sich das vorstellt, ne? Teilweise sind das echt ganz schöne Abenteuer. Aber es war total geil.
Aber ihr hattet 3 Flaschen Wein, habt ihr
die
dann gleich?
Nee, haben wir nicht. Die mussten wir am Flughafen zurücklassen, weil wir haben aus Versehen die falschen Flüge gebucht.
Nein!
Wir haben die Flüge gebucht und wir haben den Hin- und Rückflug parallel gebucht, weil es günstiger war. Und dann haben wir aus Versehen den Rückflug eine Woche vor dem Hinflug gebucht. Und wir haben dann am Abend, es gibt in eine Bar, Beria Weinbar heißt die in Madrid. Das war extrem gefährlich. Der Nachbartisch hat die ganze Zeit Flaschen aufgerissen wie Celos, ich glaube es war Borgogno 62, Barolo und solche Faxen. Damals noch auf der Karte Rouleau, Osé du Res für, ich glaube, 80, 90 Euro oder so ein Scheiß. Und wir sind da so abgeschmiert, dass wir, glaube ich, dann irgendwie mit 2 Stunden Schlaf noch leer betrunken morgens um 5 aufgestanden sind, zum Flughafen sind und konnten nicht einchecken. Und irgendwann hat sich dann jemand erbarmt, um zu helfen. Dann guckte die Frau mich an mit einem sehr, sehr du dümmliches Idiotenkind-Ausdruck und guckte mich an und sagte, so, the flight was 7 days ago. So, und dann mussten wir uns dann noch neue Flugtickets am Airport kaufen. Meine Frau hatte am Tag ein Meeting, wow, das sie nicht verschieben konnte und mussten dann noch durch die Corona-Testzentren und haben vergessen, diese Corona-Tests zu machen im Vorfeld. Das heißt, wir konnten unser Handgepäck nicht aufgeben und mussten diese Weine im Corona-Impfzentrum zurücklassen. Was eine Scheiße. Ja, ich glaube, das war so einer der wahrscheinlich am längsten bleibenden Feinkutsbesuche.
Krass.
Das war sehr köstlich. Hast du da irgendwas, wo du sagst, so never forget?
Ich habe wirklich nur die artigen Sachen. Ich bin da.
Ja, die habe ich ja sonst auch. Deswegen fand ich die halt irgendwie ganz gut. Ansonsten finde ich, ist es so, weißt du, ich weiß nicht, wie siehst du das so? Ich finde, also klar, wir lieben es, glaube ich, auf Weingütern zu sein. Aber ich muss jetzt nicht nochmal die nächste Kellertour machen, weißt du? So, weil das ist irgendwie, kennst du einen, kennst du alle, so. Und dann, ja, jetzt haben wir hier noch das und das. Ja, komm, halt die Schnauze. Lass uns oben hinsetzen und Schaumwein aufmachen. Und an sich.
Das geht mir genauso, wenn ich im Restaurant bin, dann werde ich gefragt, möchtest du die Küche sehen?
Nee, danke.
Warum soll ich mir eine Küche angucken?
Ich habe schon
eine Küche gesehen,
eine zu Hause.
Ja? Dann sagt man, nein, danke wirklich nicht. Und dann guckt er, dann hast du so ein
wirklich nicht
Gesicht dir gegenüber und denkst, doch, zeig mal deine Küche, ist mir scheißegal.
Das ist immer ganz nett, ne? Das ist dann so der Anstandshalber am Ende des Abends, wenn man merkt, dass man alle Gastronomen sind, so, wollt ihr noch eine Küchentour? Du bist so, nee, du, was, Weinkellertour? Ja, okay. ansonsten sind so die Weingutsbesuche halt immer, ist halt sehr artig, ne? Also es ist halt irgendwie, dann kommst du da an, dann sagen wir hallo, hallo, dann gehen wir ein bisschen darum, gehen wir ein bisschen durch den Keller, dann machen wir noch 3 Fassproben und dann sitzen wir irgendwann alle am Tisch und trinken endlich eine Flasche Wein. So, an sich sind die immer artig. Deswegen finde ich es immer ganz lustig, wenn mal ein paar Sachen schief gehen. Das ist wenigstens mal ein bisschen großartig, was anderes, ne?
Und wenn du da jetzt so Weine mitnimmst, also wie diese 3 Flaschen, die du leider am Flughafen hast, zurücklassen müssen.
Die Reifen, die lassen wir noch reifen.
Sammelst du die dann oder, ja, okay.
Oder andersrum, wir sind, oder es ist so ein bisschen das Thema, dass wir extrem gerne trinken. So, und es überleben sehr wenig Weine bei uns nur für längere Zeit. Und es gibt so ein paar Flaschen, wir haben eine Sache, die sammeln wir. Und das ist von Anne Bosson, Aligoté. Das ist Lieblingswein meiner Frau. Und den trinken wir wirklich sehr gerne. Und irgendwann haben wir mal angefangen, dass wir uns jedes Jahr eine kleinere Menge kaufen und die auch weglegen. Und so sind wir jetzt inzwischen, glaube ich, beim 4. Jahr. Und ansonsten, es gibt so ein paar Sachen irgendwie von Freunden irgendwie so, ne, weiß ich nicht, so, die halt irgendwie coole Sachen machen, als irgendwie Jan Raumland jetzt angefangen hat mit seinem Vongamat, so davon haben wir irgendwie ein paar Flaschen, die liegen, aber ansonsten ist es wirklich sehr wenig, was wir wirklich ganz bewusst kaufen zum Lagern tatsächlich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Manchmal ärgert's mich, weil ich mir denke, es wäre eigentlich sehr schön, wenn man in so und so vielen Jahren dann eine gewisse Tiefe hat, aber irgendwie klappt's immer nicht. Ich weiß auch nicht.
Ist ja aber das Schönste, was es gibt, wenn man Wein wirklich aktiv trinkt und wenn man dann
ja, denke ich mal auch so.
Also denn ich finde zum Beispiel, wenn du dann sowas hast wie mit diesen 4 Jahrgängen, dann werden Weine manchmal überbewertet. Also dann verliert man so die Lust am Wein trinken und gerade diese Lust ist ja das, was zumindest aus dir zu sprechen scheint und was ganz viele nicht haben, weil die dann halt so wie ich vielleicht irgendwie das übernördig dann betrachten müssen und den verfolgen müssen, aber den eigentlichen Spaß dann total dabei verlieren.
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ne? Auf der einen Seite irgendwie, was total ist, wenn man erstmal was liegen hat, dann fällt es mir sehr schwer, das wieder aufzumachen. So, weil man sagt, jetzt habe ich es schon 4 Jahre geschafft. Oder wie auch immer. Ich glaube, da muss man mal einen guten Anlass finden, dass man mal sagt, man macht mal eine Vertikale und lädt sich mal irgendwie 2, 3 ganz liebe Freunde ein. Und ansonsten ist es, ich meine, ich glaube, es ist ja, weißt du, was immer so ein bisschen das Thema ist? Ich denke mir, du sitzt ja an der Quelle. Also es ist ja für mich kein Arbeitsaufwand, www.berghellerweine.de in mein Laptop reinzutippen und mir eine Flasche 76er Tralala zu bestellen. Also es ist ja da. Mhm. Und oft denke ich mir halt auch, naja, wenn ich jetzt alles weglege, was ich irgendwie trinke gerne, dann bin ich ja pleite für immer. Also weil, wo soll das hinführen? Und dadurch ist bei uns ein bisschen das Thema, es gibt so ein paar Sachen, die werden nicht angefasst, aber eigentlich das meiste ist rein, raus, dass da eine schöne Fluktuation ist, nicht zu lange liegt und einfach, also dass man Weine auch trinkt, weißt du, das ist halt immer so ein bisschen das Thema, was du sagst.
Ja.
Ich mag das auch schon gerne, einfach eine Flasche Wein zu trinken und die aufzumachen und mit Freunden zu teilen und irgendwie, das Schöne ist, wenn du im Freundeskreis halt Leute hast, die sich damit befassen und auskennen, dann kann man drüber reden und dann macht es ja auch so viel Spaß. Aber ja, wie gesagt, ist halt, kommt glaube ich immer sehr drauf an, mit wem man so trinkt, ne? Aber ja, so ein Keller wäre schon.
Und findest du es denn doof, wenn jemand Wein irgendwie rein aus spekulativen Gründen aufbaut oder Weine da heraus resultieren, sammelt?
Ich glaube, du kommst.
Also, es ist beruflich immer ganz außen vor gelassen, dass du sagst, okay, selbst für unsere Pizzabude wäre es ganz gut, wenn wir einen Hermitage 20 Jahre vorher gekauft hätten und der sich jetzt eben nicht für 20, sondern für 400 Euro verkaufen lässt oder jetzt übertrieben formuliert. Findest du sowas cool, da einen Fonds draus zu machen und Wein richtig als wirtschaftliches Element zu sehen? Oder sagst du, es ist ein Part of the Business?
Cool würde ich nicht benutzen in dem Zusammenhang. Aber es ist ja nachvollziehbar. Ne? Also wenn man das jetzt mal aus rein logischen Aspekten betrachtet, naja, spekulieren tun wir immer schon. So, und mit allem. Aktien, Kunst, keine Ahnung, Rohstoffe und Wein. Also dass Wein spekuliert wird, müssen wir uns klar machen, das gehört zu unserer Welt dazu. Das wird ja auch nicht mehr aufhören. Insofern würde ich das relativ neutral betrachten. Was ich scheiße finde, ist, wenn dadurch die Verfügbarkeit auf dem Markt sinkt. So, wenn jetzt jemand sagt, er kauft sich jedes Jahr 12 Flaschen Latour, Lafite, Mouton, tralala. Ja, who cares, Digga? Die sind groß. Das interessiert doch kein Schwein. Aber wenn du jetzt sagst, nimmst Weingut, keine Ahnung, nimmst irgendeinen kleinen Burgunderbetrieb und da kaufen dann Leute jedes Jahr sich zig Flaschen, um die wegzulegen und reifen zu lassen und dann teuer zu verkaufen, dann finde ich scheiße. Weil dann nimmst du anderen Leuten die Möglichkeit, das auch zu trinken. Das finde ich nervig. Mhm. Aber ansonsten, mein Gott, also weißt du, ob du jetzt mit, also klar, also aus wirtschaftlicher Sicht, also ey, wie schlau wären wir gewesen, hätten wir Bitcoin gekauft in der ersten Woche oder hätten wir vor 30 Jahren Hermitage gekauft oder. Klar, aber hinterher ist man schlauer und meistens nicht reicher, ne? Das ist
Und vor allen Dingen, du siehst dann immer nur diese optimalen Seiten. Also auch bei Bitcoin siehst du nicht zwischendurch die Einbrüche, wo du vielleicht dann irgendwie voller totaler Panik dann irgendwie das Ganze verkauft hättest und leider ein Drittel deiner Rente verloren hättest.
Daher würde
ich das auch nicht immer nur so eindimensional betrachten. Und Wein ist da dann teilweise schon eine sicherere Sache. Aber da haben wir jetzt in den letzten 3, 4, 5, 6 Monaten auch relativ starke Ups und Downs erleben können, dürfen, müssen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das, aber
es ist
part of the business und ja, also, ich finde deinen Ansatz ganz gut dabei, dass halt Weinlust dabei ein bisschen verloren geht.
Ja, und das ist halt immer das Thema, weißt du, Spekulation, ich bin kein Freund, oder ich finde Spekulation teilweise schwierig, weißt du, weil oft tust du damit auch keinen Gefallen, also, weiß ich nicht, ne, wenn du irgendwie, ich meine, schaust dir an der Börse an, wie viele Leute irgendwie ihr ganzes Vermögen, ihre Renten, ihre Häuser und ihr Leben verloren haben, weil da halt irgendwelche Leute spekulieren und eigentlich nur pokern mit dem Leben von anderen. Das finde ich scheiße. Das müsste nicht sein. Das ist jetzt irgendwie keine Errungenschaft unserer Gesellschaft, auf die wir stolz sein könnten. Fairerweise, wenn ich jetzt mit Wein spekuliere, tue ich keinem weh, ne? Also außer, dass ich halt Leuten vielleicht ein Erlebnis vorenthalte. Man denkt ja auch immer mal wieder drüber nach, oder? Also, dass man mal sagt, hey, kaufe ich mir jetzt vielleicht mal 6 Flaschen davon und lass sie mal weglesen, aber irgendwie fehlt mir die Motivation dafür. Dann kaufe ich mir lieber 6 Flaschen, die ich auch trinken will.
Finde ich eigentlich so auch gar nicht verkehrt. Also ich selber kaufe ein paar Sachen, weil ich weiß, ich kann sie mir im Alter nicht leisten. Oder wenn sie gereift sind, nicht leisten. Von dem her versuche ich den Weg dann schon zu verfolgen. Aber auf der anderen Seite lieber aktives Trinken und den Moment genießen. Weil du weißt halt auch nicht, wie lange oder ob du irgendwann mal noch trinken darfst oder was auch immer. Und daher,
das denke ich mal auch. Ne? Das bringt dir halt auch nichts,
wenn du... Zehrt es wirklich von den Erlebnissen, genau.
Ja, weißt du ja auch nicht, ne, was passiert denn noch? Also ich glaube, das ist ja eh so ein Thema, ne, das ist ja vielleicht auch gerade einfach seit ein paar Jahren irgendwie in unserer Welt ganz schön wild zugeht und einige Sachen sehr ungewiss sind, ne? Und dann denke ich mir halt auch so, ich glaube, ich bin ein Freund davon, heute viel Spaß zu haben. So, und wenn es morgen gibt, dann
wenn du heute einen Abend hättest, wo du dir deinen Trinkpartner aussuchen könntest, also wo du egal mit wem ein Glas Wein trinken könntest, wer wäre das? Egal, ob jetzt tot oder lebendig? Gibt es eine Person, die dich total reizt, wo du dich als Jonas hinsetzen könntest und mit dem einfach reden könntest? Und Wein ist die Grundlage, das ist nicht das Hauptthema. Also es muss niemand aus der Weinbranche sein, sondern irgendeine Person in den letzten 8 bis 10.000 Jahren zurück oder in die Zukunft.
Boah, das ist eine super, super schwierige Frage, oder?
Ja, aber eine schöne Frage. Als wenn ich wüsste, eine nicht für mich, normalerweise in meinem Leben nicht greifbare Person. Und wir haben ja den großen Vorteil, dadurch, dass Wein ja oftmals auch ein Fundament für Künstler, für Politiker ist, lernen wir ja Personen kennen, die man normalerweise nicht zu greifen bekommt. Und diese Situation finde ich manchmal sehr, sehr ergreifend oder fand ich sehr ergreifend und finde es eben total spannend, wenn ich daran denke, mit dem könnte ich jetzt mal...
Jetzt könnte man überlegen, oh, sagst du irgendjemand, also ich bin sportlich nicht sehr, sehr begeistert, insofern fällt Sport weg, aber nimmst du jetzt jemand aus Film, Fernsehen, so, und dann sagst du irgendwie die großen Hollywood-Größen, Alter, mit Scorsese oder so sich hinsetzen, boah, wäre bestimmt schon mal cool, aber ich oder Musik, also Musikerinnen und Musiker oder sowas, ich glaube, weißt du, was ich cool fände? Ich kam mich jetzt einfach gerade so drauf, weiß ich nicht woher. Ich würde gerne mal mit Monty Python einzechen. Also mit der Monty
Python. Ah, krass.
Das fände ich geil, weil das ist so, das ist genau mein Niveau an intellektuellem Humor. Das ist so, weißt du, also ich meine, Monty Python ist halt einfach Monty Python, das ist Kult. Und damit bin ich aufgewachsen.
Klar.
Und das ist so das, also weiß ich nicht, wie oft ich mir völlig stoned die ganzen Filme angeguckt habe irgendwie in meiner Jugend und mich zugrunde gelacht habe. Und ich glaube, mit denen einfach mal ein paar gute Flaschen aufzureißen, könnte ich mir, ich glaube, das wäre ein sehr lustiger Tag. Da hätte ich Spaß dran.
Ich glaube aber auch, die haben das gleiche Grundproblem wie du, dass man auf der einen Seite dieses Amüsante und dieses, ich sag mal, Vordergründige sieht, aber dann ganz, ganz eigener Background, ein eigenes Fundament, eine eigene Tiefe drinstecken.
Stimmt.
Von dem her, glaube ich,
spannend,
könnte man mit denen auch richtig reden. Ja, richtig das reden, stimmt. Sich austauschen. Was würdest du für einen Wein aufreißen? Also wenn du sagst, die nächsten 5 Flaschen auf mich und ich darf bezahlen, aber Geld spielt keine Rolle.
Ich hatte jetzt gerade kurz überlegt, ob wir den Jungs mal zeigen, englischen Schaumwein. Da hätten die damals bestimmt noch nicht mit gerechnet.
Wäre aber cool, ja.
Fände ich doch eigentlich ganz geil, oder? Ich glaube, mit den Jungs Schaumwein fetzen wäre witzig. Vielleicht mal so, weiß ich nicht, alt Salon, alte Krugflaschen aufreißen. Das wäre schon schön. So, weißt du, die Sachen, die man sich selber eigentlich nämlich nicht leisten kann. Und wir reden hier nicht von wollen, sondern vielleicht wirklich von können. So, und das wäre doch mal geil, oder?
Das finde ich
lustig. Ich glaube, das ist
so spannend. Aber bekommt der Wein dann nicht einen zu großen Stellenwert in dem Augenblick, dass du einfach dann, oder ist das, kannst du das ganz gut miteinander vereinen, dass du sagst, ich bin...
Ich mache dann immer kurz Pause. Okay. Die eine Hirnhälfte trinkt sehr gut und die andere kommuniziert. Und im Kopf hast du so ein klatschendes Äffchen. Nein, ich glaube, das wird man schon. Aber ich glaube, das sind ja alles so
sehr schönes Bild.
So hochhypothetische Fragen, wo man denkt, also, ne, das ist so dieses, was wäre wenn, ne? Ja, ich glaube, das wäre schon spannend.
Glaube ich, finde ich aber schön.
Hättest du jemanden auf Anhieb, wo du sagst, das wäre dein Go-To?
Wenn es wirklich um ein tiefsinniges Gespräch geht, dann hätte ich, glaube ich, entweder jemanden aus der Politik und würde den Wein als Mindöffner nehmen oder als Gedankenöffner nehmen und die Ruhe dabei finden und gar nicht so den Wein, sondern den Wein als Begleitelement nehmen. Oder ich würde wirklich mal mit Auguste Escoffier, ich weiß gar nicht, ob der getrunken hat, aber ich finde das so krass, wie der gedacht haben muss oder wie der ein Bewusstsein auf die kulinarische Welt haben muss. Und spannend, mit dem, und dann wäre ich da wahrscheinlich auch im Team der Bordeaux der damaligen Zeit, weil ich glaube, dass die schon anders waren oder vielleicht irgendwie Rieslinge der damaligen Zeit. Ich glaube, die Burgunder waren da noch nicht so, die haben ja eigentlich erst ihren ganz großen Hype nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie erfahren, wo man sagt, in der Breite sind die wirklich irgendwie vertretbar und das eigentlich auch erst seit den 90er Jahren. Nicht wer Bordeaux und zusammen mit Auguste Escoffier, das finde ich, glaube ich, total
spannendes
Mensch. Wenn es so ein bisschen neuzeitlicher sein sollte, glaube ich, mit Klaus Besser, ich bin leider so ein Gastrokind, war ja so einer der ersten Gastrokritiker, die es gab. Und zu gucken, wie der in den 70er, 80er Jahren über Gastro, über Wein, über Kulinarik gedacht hat. Und ich glaube, die Person würde mich wirklich total reizen.
Politik ist natürlich schon auch echt ein spannender Call, ne? Da gibt es natürlich so einiges.
Ja, es ist. Ich hätte immer so ein persönliches Unbehagen, glaube ich, dabei, weil ich gar nicht so sehr in dem Thema sein kann wie diejenigen. Mhm. Und daher wäre ich dann wahrscheinlich nicht auf Augenhöhe, was dann so ein bisschen undankbar für das Gespräch ist. Das hat man ja manchmal, finde ich, auch, wenn man jemand gegenüber sitzt, der fängt an, über Wein zu reden und man ist ständig der Erklärbär. Dann fehlt einem selber, finde ich, so die intellektuelle Lust dann da auch dabei, sich wirklich auf das Thema einzulassen. Das ist gar nicht irgendwie wertend gemeint, sondern man erklärt ja gerne, aber es bringt einen selber nicht weiter. Und so, glaube ich, geht es dem gegenüber, dem Politiker in dem Augenblick auch, dass er dann halt wahrscheinlich erklären müsste. Mhm. Aber wenn wir hier in ich träume ja eins Land sind und man kann sich alles wünschen, würde ich mich da in der Tat auf Augenhöhe sehen und würde versuchen, mit dem in der gleichen Intensität mich richtig zu bashen und auseinanderzusetzen und Wein in der Tat richtig als Hilfsmittel zu nehmen.
Cool, finde ich gut.
Als Werkzeug zu gebrauchen, ja.
Ja, ich glaube, wenn man da lange drüber nachdenkt, fallen einem dann noch einige Leute mehr ein.
Ja, ohne Frage. Es sind ja manchmal diese spontanen Fragen, obwohl man sie natürlich vorher kennt, aber die einen dann, ich kenne die Fragen, haha. die einen dann so ein bisschen in die Situation bringen, dass einen in der Situation nichts einfängt. Aber es ist so, dieses Träumen und manchmal ergeben sich ja Sachen, man kann die Zukunft denken. Apropos Zukunft, vielleicht so als letzte Frage. Hast du irgendwelche Ziele, Träume, Wünsche, irgendwas, was man von dir erwarten kann, was du unbedingt machen möchtest? Oder irgendwas, was du richtig aktiv planst?
Oh, das ist eine gute Frage. Es ist momentan sogar auch eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich bin momentan an einem Punkt, wo ich richtig glücklich bin. So, das ist beruflich, macht alles viel Spaß und ist super erfolgreich. Privat ist alles wunderschön und ist erfolgreich und es macht gerade alles Spaß. Und das ist ein Moment, ich war schon immer sehr geprägt von wilden Momenten und Situationen. Es war auch nicht immer alles ganz leicht, so, und gab hier Probleme und da Probleme. Und das ist was ich unglaublich genieße. So, und das ist so ein Gefühl, mit dem ich jetzt aus dem Jahr rausgehe. Wir saßen irgendwie letztens zusammen und haben gesagt, das Jahr war geil. Das Jahr hat Mörderspaß gemacht. Beruflich lief's super, so, also bei uns privat, bei beiden. Wir waren tolle Urlaube, wir waren reisen, wir haben gegessen, wir haben gesoffen wie die Großen. Und es war einfach alles cool. Und das ist was ich ins nächste Jahr mitnehmen möchte, dass ich nämlich sage, 26 wird, vielleicht kriegen wir mit ganz viel Glück unsere Traumwohnung jetzt in ein paar Wochen, die wir uns angeguckt haben. Dann können wir auch noch umziehen in endlich eine größere Wohnung oder in endlich eine neue größere Wohnung. Und dann wird das nochmal fertig. Und dann ist es einfach dankbar und glücklich, einfach ein schönes weiteres Jahr zu machen. Beruflich haben wir noch so ein paar Sachen, wo ich mich irgendwie freuen würde, wenn wir noch hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr Bekanntheit haben und vielleicht auch in der Weinwelt noch ein bisschen größer werden, vielleicht noch irgendwie ein, zwei Preise gewinnen und also so Kleinigkeiten aber. Und dann ist es, irgendwann würde ich mich dann ganz gern mal mit einer eigenen kleinen Kneipe selbstständig machen, aber das könnte vielleicht auch noch 2 Jahre dauern. Aber das wäre schön. Und ansonsten glaube ich, ich habe Lust, nächstes Jahr viel unterwegs zu sein. Tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr irgendwie rumzufahren und hier und da auch mal wieder auf eine Messe zu fahren, irgendwie, das wäre schon schön. Und ansonsten glaube ich, ich bin echt glücklich, dass wir gesund sind und es uns gut geht und die Keller gut gefüllt und die Kühlschränke voll sind. Und ich glaube, da ist jetzt gerade so, wie es gerade hier irgendwie auf unserer kleinen Kugel abgeht, ist glaube ich ein bisschen Demut zum Jahresende, glaube ich, ganz angebracht.
Ja, genau so. Das finde ich richtig, das finde ich gut, denn wir arbeiten mit Alkohol. Wein ist Alkohol und manchmal ist Alkohol einfach auch was Wunderbares, wo man sich drin fallen lassen möchte. Und ich finde es gut, dass du es aussprichst, lieber Jonas. Natürlich ist ein verantwortungsvoller Umgang damit unglaublich wichtig, aber manchmal einfach fallen lassen. Danke fürs Lecker, danke fürs, ja, mal 13 Flaschen pro Stunde trinken. Danke, dass du so bist, wie du bist und dass du einfach, genauso wie der Schnabel gewachsen ist, es heraussagst. Das macht Wein leicht, das macht Wein locker und nimmt ihm manchmal so ein wenig das angestoppte Image. Also daher vielen Dank für dieses so tolle und angenehme Gespräch. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das habt ihr gehört, oder? Und in diesem Atemzug natürlich auch ein riesen Dankeschön an die Schlumberger Gruppe. Diese besteht aus den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dazu gehört auch das Privatkundenportal Bremer Weinkollekt. Dank Ihnen ist es möglich, dieses Format zu leben, Gäste einzuladen, Gäste zu präsentieren, unsere tolle Wein- und Sommelier-Szene damit zu bereichern und die besonderen Menschen da heraus den Weingenießern, den Gästen vorzustellen. Vielen lieben Dank dafür. Und so haben wir auch in der nächsten Woche, denn das heißt wieder, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, nach dem Freitag ist vor dem Freitag, einen neuen Gast. Wir reisen an den Bodensee und nachdem er lange in der Schweiz war, ist er nun wieder in Deutschland. Ich freue mich auf Tobias Hess.
Guten Tag, liebe Podcast-Hörer. Mein Name ist Katharina Iglesias. Ich bin Maitre-Sommelier und Clubmanagerin in der Winebank Hamburg und ich darf euch heute Jonas Hauke vorstellen. Er ist ein Mensch in der Weinwelt, mit dem man nicht nur Flaschen teilt, sondern auch Haltung, Neugier und Leidenschaft. Jonas Hauke ist genau so jemand. Ein Freund, ein Kollege, ein Gastgeber und ein Sommelier, der Wein nicht als Etikett oder Statussymbol versteht, sondern als Ausdruck von Herkunft, Handwerk und Persönlichkeit. Mit der Eröffnung des Kiosk hat er nicht nur seinen eigenen Ort geschaffen, sondern eine Weinbar, die sich in kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Treffpunkte in Hamburg entwickelt hat. Ein Platz, an dem Haltung, Geschmack und Atmosphäre auf bemerkenswerte Weise zusammenfindet. Dass Jonas im Rolling Pin Ranking 2025 auf Platz 9 geführt wird, ist dabei mehr als eine Auszeichnung. Es ist der Moment, in dem sich ein lang gehegter Traum von ihm erfüllt hat. Vor allem aber ist Jonas ein herzlicher, humorvoller Gastgeber, der immer einen passenden Spruch auf Lage hat und genau damit diese besondere Mischung aus Professionalität und Leichtigkeit schafft, die Gäste nicht nur willkommen heißt, sondern bleiben lässt. Was Jonas auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Tiefe und Präzision mit Bodenständigkeit zu verbinden. Er spricht über Wein mit Respekt vor dem Winzer, mit sensorischer Klarheit und immer mit dem Blick auf das Wesentliche im Glas. Umso schöner ist es heute, nicht nur einen Kollegen, sondern einen Weggefährten vorzustellen, mit dem Gespräche über Wein fast immer länger dauern als geplant.